Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB-AT. Schön, dass Sie da sind. Das hier ist die 10. Einheit. Und 10. Einheit bedeutet, 9 sind hinter uns. Das ist so ungefähr die Hälfte. Also haben wir heute Bergfest. Sie haben die Hälfte geschafft. Dazu muss ich Ihnen jetzt eigentlich einfach mal gratulieren. Ich finde es gut, dass Sie mit dabei sind, dass Sie nicht nach den ersten 2 Folgen rausgegangen sind. Und ich finde es auch klug, dass Sie mit dabei sind, denn BGB-AT wird Sie immer weiter beschäftigen in Ihrem Jurastudium, auch später im Leben. Wird man von Ihnen erwarten, dass Sie diese Basics können. Und das mit den Basics, die man können sollte, geht tatsächlich sogar weiter, auch in die zweite Hälfte dieser Vorlesung. Deswegen hoffe ich, dass Sie nicht nur die erste Hälfte mit dabei waren, sondern jetzt auch am Ball bleiben. Und es kommen in den nächsten Wochen eine Reihe von Themen, die tatsächlich auch für die Erstsemesterklausur, für die Examensklausur, aber auch dann fürs Leben sehr, sehr relevant sind. Also nicht der unwichtige Rest am Ende, sondern ich würde mich tatsächlich freuen und halte es auch für in Ihrem Sinne nützlich, wenn Sie auch die zweite Hälfte dieses Wegs mit mir gemeinsam mit dieser Online-Vorlesung gehen. In diesem 10. Termin geht es jetzt heute um besondere Situationen. Wir dürfen uns ja mit der Privatautonomie, die uns das Grundgesetz geschenkt hat, auf vieles einigen. Wir dürfen Verträge beliebiger Inhalte schließen, aber es gibt manchmal Situationen, wo der Gesetzgeber sagt, nein, das jetzt bitte nicht. Das ist etwas, was ich so schlecht finde als Gesetzgeber, als Vertragsinhalt, dass ich euch das verbiete. Und Sie ahnen, wenn der Gesetzgeber was verbietet, dann will er das auch effektuieren. Das bedeutet, dann sagt er auch gleich, dass der Vertrag nichtig ist. So ähnlich, wie wir das auch in der letzten Einheit schon gesehen hatten, allerdings mit einem anderen Auslöser. Dort hatten wir gesehen, die Nichtigkeit, die kann auch eine Folge sein, wenn der Gesetzgeber zwar nichts zum Vertragsinhalt sagt, aber sagt, dieser Vertragsschluss, gegeben die Materie, die ihr euch da vorgenommen habt, der soll eine bestimmte Form erhalten. Und wenn ihr diese Form nicht eingehalten habt, dann, Paragraph 125, so viel können wir an der Stelle schon wiederholen, dann soll dieser Vertrag bitte nichtig sein. Schauen wir kurz zurück, was uns da in der letzten Woche beschäftigt hat. Wir hatten zunächst einmal uns Formfunktionen angeschaut. Was will der Gesetzgeber eigentlich? Wir hatten gesehen, Transparenz ist eine große Sache. Der Gesetzgeber möchte, dass bei bestimmten Verträgen die Leute sich in besonderer Weise nochmal Gedanken darüber machen, was eigentlich Gegenstand ist. Das soll irgendwie auch lesbar sein. Das soll nachschaubar sein, wenn ich einen Vertragsentwurf habe, was dann tatsächlich Kern dieses Vertrages ist. Und hinten raus soll es auch dokumentiert werden. Denn es kann ja sein, dass wir uns später mal streiten über den Inhalt dieses Vertrages. Und dann ist es nützlich, wenn wir nicht nur vorher Transparenz hatten, sondern diese Transparenz gewissermaßen aufgeschrieben und irgendwo gespeichert haben, dafür, dass wir später nachschauen können und dass ein sich anbahnenden Konflikt zumindest entschärft, wenn ich sogar ganz vermeiden kann. Und die Hauptfunktion der Formvorgaben besteht sicherlich darin, dass eine gewisse Warnrolle damit verknüpft ist. Das bedeutet, der Gesetzgeber sagt, es gibt Transaktionen, die sind für die Menschen so bedeutsam, haben vielleicht auch üblicherweise so große Werte, dass wir sie warnen wollen. Sie sollen lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor sie dann zum Beispiel ins Notariat gehen. Und sie sollen nicht im Vorbeigehen einfach mündlich sich auch etwas einigen können, was dann gewissermaßen ihr Leben umkrempelt, weil es vielleicht ein Deal ist, der dann im schlechtesten Falle für sie sogar gar nicht so gut ist. Wie macht es der Gesetzgeber? Er hat verschiedene Formtypen aufgeschrieben in den Paragraphen 126 folgende, die wir uns in der letzten Einheit nacheinander angeschaut hatten. Wir hatten zunächst die Form gesehen, die Sie vielleicht am ehesten erwartet hatten, nämlich die Schriftform. Und das, was man so vielleicht üblicherweise gedanklich mit Schriftform verknüpft, das ist da tatsächlich auch drin, nämlich wenn ich ein Papier hernehme und da was draufschreibe, einen Vertrag, dann genügt das dem 126. Man muss allerdings ein bisschen näher auch noch hinsehen. Nicht jedes Papier ist mit der Hand beschrieben, manche sind vielleicht auch maschinenschriftlich beschrieben. Auch das lässt der Gesetzgeber hier für den 126 genügen. Im Unterschied etwa zum Erbrecht, wo wir gesehen hatten, ein eigenhändiges Testament, das muss völlig mit der eigenen Hand geschrieben werden. Nur Handschrift jedenfalls in dem Kern dessen, was wir da wollen. Hingegen reicht uns beim 126, dass eine Unterschrift drunter ist, der Rest kann maschinengeschrieben oder ausgedruckt sein. An anderer Stelle ist der 126 aber vielleicht enger, als man denken würde. Wenn davon Schriftform die Rede ist, dann denkt man sich vielleicht, naja, schreiben kann ich heutzutage auch eine E-Mail. Das ist ja auch Schrift. Warum sollte das nicht Schriftform sein? Aber wenn Sie in den 126 reinschauen, dann sehen Sie, da muss eine Urkunde da sein. Und unter Urkunde, da kann man vielleicht auch mal alternative Medien verstehen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich auf einer Tafel was draufschreibe. Es könnte sein, dass ich auf einen Tisch etwas einritze oder in ein Metall etwas einritze. Das würde alles als Urkunde gelten. Aber es muss irgendwie anfassbar sein. Was nicht funktioniert, ist, dass ich etwas auf einen Bildschirm mir hole. wiederhole und dann irgendwie absende und dann wird es beim anderen Bildschirm angezeigt, denn das ist einfach nicht stetig genug. Das genügt deswegen nicht dem 126. Das kann man auch daraus ersehen, dass es eine eigene Form dafür gibt für solche Sachen. In der elektronischen Form sehen wir im Vorausblick schon in 126a. Zunächst kurz noch ein wiederholendes Wort zu den Schriftformklauseln. Auf die waren wir kurz eingegangen. Wir hatten gesehen, es gibt Vertragsparteien, die grundsätzlich mal schriftlich einen Vertrag schließen und voraussehen, dass es Leute gibt, die vielleicht diesen Vertrag später nochmal mündlich ändern wollten. Und die das aber nicht wollen, weil sie sagen, das Mündliche ist dann halt irgendwie wieder nicht greifbar. Also bitte Änderungen immer nur in Schriftform. Und das kann man in eine AGB insbesondere reinschreiben. Das Problem entsteht dann, wenn man wiederum versucht, später doch mündliche Abreden zu treffen. Denn in jeglicher mündlichen Abrede, die ich auch nach einer solchen Schriftformklausel habe, steckt ja konkludent eine Abbedingung dieser Schriftformklausel drin. Und dazu gibt es wieder eine Vorschrift, die kommt aus dem Schuldrecht, aber die habe ich Ihnen zugemutet, § 305b BGB, der da sagt, mündlich hat immer Vorrang vor einer AGB. Individuelle Absprachen, die ich mündliche Absprachen sind in der Regel individuell, wie es der 305b verlangt, die haben eigentlich immer Vorrang und das würde dazu führen, dass die Schriftformklausel eigentlich immer mündlich abbedungen werden kann. Deswegen gibt es Leute, die versuchen, die zu verdoppeln, indem sie explizit nochmal sagen, dass auch die Änderung dieser Klausel der Schriftform bedarf. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, wir hatten es uns angeschaut. Wichtig an der Stelle vor allen Dingen im Vorgriff auf das BGB, auf das AGB-Recht, dass sie sich noch anschauen werden, dass sie schon mal wissen, dass Schriftformklauseln ein gewisses Problem mit sich bringen, in Zusammenhang mit § 305b. Nach diesem kleinen Exkurs in das AGB-Recht sind wir weitergegangen zu den weiteren Formtypen. Wir hatten die elektronische Form gesehen, deren Existenz schon erklärt, dass das mit E-Mails und der Schriftform schwierig ist. Allerdings müssen wir auch hier wieder sagen, diese elektronische Form, die so ein bisschen eine Parallele zur Schriftform ist, die ist nicht eingehalten, wenn ich eine E-Mail versende. Denn die elektronische Form ist letztlich eine super sichere elektronische Form. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt diese europäischen Verordnungen, die das Ganze ausbuchstabieren. Und da muss man irgendwie so eine Karte in ein Lesegerät tun, jedenfalls bisher noch. Und das ist so kompliziert, das gibt's faktisch nicht. Das Einzige, was die E-Mail kann, wäre die nächste Form einzuhalten, nämlich 126b, die Textform. Die allerdings ist für die super wichtigen Verträge auch nicht vorgesehen, sondern eher nur so für kleinere Sachen. Muss man sich halt einfach merken. Gehen wir demgegenüber an das obere Ende der Formfahnenstange, dann wären wir oberhalb der Schriftform bei der notariellen Beurkundung. Auch das hatten wir mal kurz angeschaut. Da steht in 128 nicht so viel drin. Das Wesentliche, was es dazu zu wissen gibt, steht dann im Beurkundungsgesetz drin. Das haben Sie jedenfalls in den kleineren Klausuren noch nicht dabei, wenn Sie nicht die große, große Gesetzessammlung mitschleppen. Es ist aber ansonsten für Sie auch nicht so groß was Überraschendes da drin, denn die Notariate, die haben natürlich im Beurkundungsgesetz nochmal eigene Regeln, aber Sie wissen jedenfalls, wenn ich zum Beispiel eine Grundstückstransaktion machen will, 311b1.1 ist das gängige Beispiel, dann muss ich zur Notarin gehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dieses Nicht-Funktionieren, dazu gibt es eine Vorschrift, wo ich immer wieder beobachte, dass sie den Leuten nicht so geläufig ist, deswegen sage ich es Ihnen in besonderer Deutlichkeit nochmal, § 125 BGB, der sagt, wann immer ein Geschäft, Rechtsgeschäft formwidrig ist, ist es sofort nichtig, außer es könnte geheilt werden, auch das haben wir gesehen. Wenn es vollzogen wird, so auch beim Immobilienkauf 311b Absatz 1 Satz 2, dann kann es mal sein, dass der Formmangel im Nachhinein geheilt wird. Denn dann, sagt der Gesetzgeber, muss ich ja nicht mehr warnen. Dann habe ich die Warnung ausgesprochen, man hat gewissermaßen diese Warnung in den Wind geschlagen, ist nicht ins Notariat gegangen. Aber wenn die Leute dann ihr schuldrechtliches Geschäft nicht bereuen und auf der dinglichen Ebene dieses Geschäft dann vollziehen, naja, dann sind sie bereit, das entsprechende Ware, das entsprechende Gut, die entsprechende Immobilie aus der Hand zu gehen, dann ist auch weitere Warnung hier nicht mehr angebracht. Soweit waren wir gekommen in der letzten Einheit und jetzt gehen wir in gewissermaßen in Verwandtschaft zu dieser Rechtsfolge zu einem aus Sicht des Gesetzgebers noch etwas krasseren Fall. Nochmal, Verwandtschaft in der Rechtsfolge insoweit, als wir bisher in der letzten Einheit mit Blick auf die Formvoraussetzungen darüber gesprochen haben, dass womöglich, wenn die nicht eingehalten sind, ein Rechtsgeschäft nichtig ist nach 125 Satz 1 BGB. Und heute haben wir nochmal die Nichtigkeitsrechtsfolge, die steht da nicht in der zentralen Vorschrift drin, sondern steht in allen einzelnen Paragraphen separat drin. Die gilt aber nicht, wenn nur eine Form nicht eingehalten ist, sondern heute beschäftigen wir uns mit denjenigen Situationen, wo der Gesetzgeber sagt, das ganze Geschäft, das stinkt zum Himmel. Und da könnt ihr gewissermaßen dreimal zur Notarin gehen, da kriegt ihr dieses Geschäft nicht wirksam, denn ich mag dieses Geschäft nicht. Verbotene Verträge habe ich deswegen auf die Eingangsfolie drüber geschrieben. Und diese verbotenen Verträge, die stehen in Paragraphen 134 folgende drin. Wir sind also eigentlich im ähnlichen Terrain jetzt innerhalb des BGB-AT unterwegs. Und unser Job ist jetzt, diese Vorschriften uns einfach nacheinander einmal vorzunehmen. Die erste dieser Vorschriften findet sich in Paragraphen 134 selbst. Und sie ist denkbar kurz. Das bedeutet, wir können sie uns jetzt einmal in Gänze zu Gemüte führen. Und wie immer wäre meine Bitte, dass Sie das Gesetz wie auch ich zur Hand nehmen und diese Vorschrift tatsächlich auch nachlesen, mitlesen. Denn nur der stete und wie immer wieder wiederholte Blick ins Gesetz wird bei Ihnen zu einem Wiedererkennungseffekt führen, dass Sie tatsächlich auch zu einem späteren Zeitpunkt dann wissen, ja, da gab es diese Vorschrift, ich weiß, wo ich blättern muss und dann finde ich sie auch und dann gelingt es mir auch gut, darunter zu subsumieren. 134. Gesetzliches Verbot steht drüber. Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Solche Ausnahmen haben wir an der Stelle eigentlich selten. Das bedeutet, wenn ich Ihnen das mal sehr, sehr grob aufmalen darf, wir haben zwei Personen, die sich anschicken, einen Vertrag miteinander zu schließen, A auf der linken, B auf der rechten Seite, und wir haben zwischen den beiden irgendein schuldrechtliches Geschäft. Das Gesetz spricht grob vom Rechtsgeschäft, es wird aber in der Regel ein Vertrag sein. Und wenn jetzt dieser Tatbestand des 134 erfüllt ist, in der Weise, dass wir einen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot feststellen, dann kommt da ein riesiger roter Blitz dadurch und dann können wir das auch nicht mehr heilen, sondern dann ist das einfach ein nichtiges Geschäft. Nichtig ist auch die Rechtsfolge, die der 134 selbst auswirft. Das bedeutet, wir haben eigentlich nur noch eine Frage zu klären, nämlich diejenige, ob dieses Geschäft nun verboten ist oder nicht. Das bedeutet, bei 134 gibt es nicht groß hin und her zu subsumieren, sondern muss man sich einfach nur fragen, das Problem, was wir hier haben, fällt das unter ein Verbotsgesetz im Sinne des 134? Und das ist nun etwas, wo wir mit dem Gesetz nicht mehr so gut arbeiten können. Das bedeutet, da schadet es nicht, tatsächlich auch etwas auswendig zu wissen. Das bedeutet nicht, dass ich Ihnen jetzt abverlangen möchte, da irgendwie Schemata auswendig zu lernen, sondern ich möchte Sie so ein bisschen sensibilisieren. Und wenn ich an Ihrer Stelle wäre, wäre das so ein Punkt, wo ich vielleicht sagen würde, da könnte eine Karteikarte hilfreich sein. Insbesondere für das, was hier auf meiner Folie unter dem obersten Bullet Point steht. Nämlich die Kriterien, die sich in der Rechtsprechung eingebürgert haben und festgesetzt haben dafür, dass ich von einem gesetzlichen Verbot im Sinne dieser Vorschrift ausgehen kann. Denn, das ergibt sich im Gegenschluss daraus, nicht jede gesetzliche Missbilligung eines Rechtsgeschäfts ist sogleich ein gesetzliches Verbot im Sinne des 134. Wann aber ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen tendenziös, wann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir ein Verbotsgesetz im Sinne des 134 haben? Erstens, ist die Missbilligung des zivilrechtlichen Erfolgs dieses Geschäfts, ist die im Gesetz zu finden oder ist nur eine Facette des Geschäfts eine, die dem Gesetzgeber nicht so gut gefällt und dann kann das Geschäft als solches vielleicht stehen bleiben. Ich gehe da mal gleich in eines der Beispiele rein, die ich Ihnen unter den weiteren Bullet Points aufgeführt habe. Sie sehen das untergliedert in Beispiele und Gegenbeispiele und ich greife mal zunächst das erste Gegenbeispiel heraus. Paragraph 3, Latschelge, was soll das sein? Vielleicht ahnen Sie schon, das ist das Ladenschlussgesetz. Stellen Sie sich vor, in einer bestimmten Kommune ist oder in einem bestimmten Bundesland ist es verboten, Geschäfte über 20 Uhr hinaus zu öffnen. Was ist der Grund dafür? Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Insbesondere Arbeitnehmerschutz. Man möchte nicht, dass, wenn es jetzt mal keine Apotheke ist oder kein Restaurant ist, Leute gewissermaßen ohne Grund so lange in so einem Betrieb arbeiten müssen. Und man denkt sich ja, die Leute können auch zu gewissermaßen gepflegten Zeiten einkaufen. Es gibt Bundesländer etwa, wo Sie wissen, da ist das liberaler geregelt. Es gibt andere, da ist 20 Uhr nach wie vor gewissermaßen fällt der Hammer. Wenn jetzt Sie einkaufen gehen und in Ihrem Supermarkt brauchten Sie gerade noch die Pasta für den heutigen Abend und Sie haben gewissermaßen, keine Ahnung, was kriegen Sie für 10 Euro, wahrscheinlich 10 Kilo Nudeln und die haben Sie eingekauft und jetzt steht irgendwie, ist die Schlange so lang, dass dieser Kaufvertrag erst um 20.10 Uhr geschlossen werden kann. Das heißt, Sie sind in einer Situation, wo eigentlich dieses Geschäft so nicht mehr geschlossen werden soll, weil der Gesetzgeber sagt, Arbeitnehmerschutz, um 20 Uhr hat das letzte Geschäft über den Tresen zu gehen. Sie können gleich mal das Video an dieser Stelle anhalten. Wie würden Sie das beurteilen? Würden Sie sagen, wenn ich dann um 10 nach 8 dieses Geschäft, diesen Kaufvertrag schließe an der Kasse, weil ich dann erst dran bin, vielleicht habe ich tatsächlich sogar auch erst um 2 nach 8 den Laden betreten, das kann man natürlich so oder so drehen, sollte es dann möglich sein, diesen Vertrag wieder rückgängig zu machen, also nach Bereicherungsrecht die Nudeln und das Geld wieder herauszufordern, weil der Gesetzgeber sagt, nein, dieses Geschäft möchte ich nicht. Wenn Sie das betrachten mit Blick auf das erste Kriterium, was ich jetzt ganz oben auf diese Folie geschrieben habe, würden Sie wahrscheinlich sagen, die Zeit, zu der so ein Geschäft geschlossen wird, jetzt im Supermarkt, das ist eine bestimmte Facette des Geschäfts, das ist aber nicht der Kern des Geschäftes selbst. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat nichts dagegen, dass ich zum Rewe gehe und Nudeln kaufe. Was er nur möchte, ist einen bestimmten Umstand dieses Geschäftes, eine bestimmte Rahmenbedingung, die mag er nicht so, wie sich das jetzt im konkreten Fall darstellt. Das bedeutet aber, wenn er gegen das Geschäft als solches, gegen diesen zivilrechtlichen Erfolg, nämlich ich bekomme diese Nudeln übereignet und mein Gegenüber bekommt das Geld, wenn er dagegen keine Einwände hat, dann, sagen wir mal, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der § 3 Ladenschlussgesetz gerade kein Verbotsgesetz in dieser Vorschrift ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht eine wirksame öffentlich-rechtliche Norm wäre. Aber da müssen die Kommunen halt oder die Bundesländer, wie auch immer, ich bin kein Ö-Rechtler, die müssen dann halt feststellen, wie sie dieses Ladenschutzgesetz durchsetzen können. Müssen vielleicht auch mal, keine Ahnung, das Ordnungsamt vorbeischicken oder sowas. Aber das Zivilrecht muss an der Stelle nicht helfen. Weitere Kriterien, die man für so ein Verbotsgesetz finden kann. Zum Beispiel die Frage, ob wir einen beidseitigen oder nur einen einseitigen Rechtsverstoß haben. Wenn also beide Seiten etwas falsch machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sagen kann, da ist eine Unrechtsvereinbarung da und deswegen ist die Chance eher groß, dass wir ein Verbotsgesetz haben. Schauen Sie sich das erste Positivbeispiel an, was ich auf diese Folie draufgeschrieben habe. Schwarzarbeitsgesetz ist das absolute Standardbeispiel für ein Verbotsgesetz. Wenn Sie jemanden anstellen als Arbeitnehmer, der nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt wird, für den gewissermaßen keine Lohnabgaben vom Arbeitgeber gezahlt werden, weil Sie da gewissermaßen einfach Geld sparen wollen, Sie wollen ihm einfach schwarz was in die Hand drücken, dann können Sie auch wiederum fragen, wie findet der Gesetzgeber das? Ich denke, man könnte hier so von außen betrachtet auch auf den Gedanken kommen, naja, dass der Typ da arbeitet, das stört den Gesetzgeber ja nicht. Der hat ja nichts dagegen, wenn Leute aus der arbeitssuchenden Haltung herauskommen und tatsächlich Arbeit finden. Das würde dafür sprechen, zu sagen, das ist kein Verbotsgesetz. Andererseits, der Gesetzgeber möchte, dass man sich an solchen Verträgen nicht festhalten kann. Er sieht, dass beide Parteien hier eine Unrechtsvereinbarung miteinander schließen. Derjenige, der den schwarz arbeitenden Menschen anstellt, der hat vielleicht das größere Unrecht auf sich geladen, weil er an einer systematisch stärkeren Stelle unterwegs ist, aber auch derjenige, der sich da gewissermaßen anstellen lässt, ohne dass er das dem Finanzamt gegenüber offenlegt, der hat gewissermaßen einen kleinen Teil Unrecht auch auf seine Kappe zu nehmen. Und da ist es dann schon verständlicher, weswegen das Zivilrecht sagt, da möchten wir einfach nicht, dass dieses Geschäft vor dem Zivilrecht, vor dem Vertragsrecht Bestand hat. Da soll keiner gewissermaßen, zum Beispiel aus einem solchen Schwarzarbeitsvertrag heraus, soll keiner vor Gericht seinen Lohn einklagen können. Da soll die Justiz nicht mitwirken, um aus diesem Geschäft gewissermaßen positive Rechtsfolgen heraus abzuleiten. Und noch so ein etwas weicheres Kriterium wäre rechtspolitische Erwägungen. Ja, aber Sie sehen insgesamt schon, wir haben bei der Frage, ob wir ein Verbotsgesetz haben, immer eine Einzelfallbeurteilung. Es ist auch selten so, dass Sie sagen können, das ist so richtig sonnenklar. Ich würde sagen, das Ladenschlussgesetz noch am ehesten. Aber selbst da könnten Sie argumentieren, das Ganze ist nur wirksam, wenn ich mich auch als Kunde zivilrechtlich nicht darauf verlassen kann, dass dieser um 20.10 Uhr geschlossene Kaufvertrag noch wirksam ist. Ja, also Argumente für und wider finden Sie eigentlich immer. Ich habe Ihnen das trotzdem jetzt ein Beispiel und Gegenbeispiel geordnet, um Sie so ein bisschen, naja, mit den häufigsten Beispielen vertraut zu machen und Ihnen so ein bisschen ein Gefühl jedenfalls zu verleihen dafür, was so üblicherweise vielleicht auch in Klausuren drankommen kann. Schauen wir deswegen nochmal auf die Beispiele, die ich noch nicht erwähnt habe. Bei den Positivbeispielen, das sind also eigentlich die Negativbeispiele in dem Sinne, dass man sagt, das ist ein Verbotsgesetz und wer dagegen verstößt, der hat einen nichtigen Vertrag nach dem Schwarzarbeitsgesetz, 29 Betäubungsmittelgesetz. Das ist Ihnen, glaube ich, dann schon eher klar. Es ist noch klarer, würde ich sagen, als der Fall der Schwarzarbeit. Hier geht es ja, ich möchte auch den gewissermaßen den Schutz des Fiskus bei Steuern und Sozialabgaben nicht, Abgaben nicht kleinreden, aber mindestens ebenso wichtig, wenn nicht vielleicht wichtiger ist, dass unzulässige Betäubungsmittel nicht irgendwie in den Verkehr kommen, denn die Folgen, die wir auch heutzutage sehen nach der, sagen wir mal, in der Gesetzgebung der letzten Jahre doch vorherrschenden Linie einer weiteren Liberalisierung ist, dass halt Menschen auch sehr, sehr langfristig unter Drogensucht zu leiden haben. Und das versucht das Betäubungsmittelgesetz halt eigentlich einzuhegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit jemandem einen unzulässigen Vertrag schließe über die Abgabe von zum Beispiel Heroin oder Kokain, dann sagt das Betäubungsmittelgesetz, das darfst du nicht. Und mit Blick auf die Kriterien ist, glaube ich, hier relativ klar, dass wir sagen, einen solchen Anspruch aus einem solchen Vertrag soll man bitte auch nicht einklagen können. Dass ich auch meine Nudeln klage aus dem Rewe, na gut, werde ich nicht machen können, dann müsste man das Beispiel ein bisschen anders bilden. Aber das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Aber ich werde natürlich nicht vor den Zivilgerichten eine Vergütungsklage aus einem Kaufvertrag über, keine Ahnung, ein halbes Kilo Kokain oder sowas durchsetzen können. Da hilft das Gesetz nicht mit. Und die Funktion des 134 ist eben zu sagen, weil der Vertrag als solcher nichtig ist. Was gibt's noch? Rechtsdienstleistungsgesetz. Das ist ein Gesetz, das auch in den letzten Jahren ziemlich im Feuer stand. Das ist das Gesetz, wo zusammen mit der Bundesrechtsanwaltsordnung drinsteht, wann man rechtsberaten darf und wann nicht. Und Sie ahnen, Rechtsberatung ist in Deutschland bisher jedenfalls weitgehend ein Privileg der der Anwaltschaft, also der Anwältinnen und Anwälte, die zwei juristischen Staatsexamina gemacht haben. Erfolgreich absolviert haben. Und alle anderen nur mit Ausnahmegenehmigung. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, zum Beispiel, wenn Sie zum Mieterverein gehen, der darf Sie auch rechtsberaten. Oder wenn Sie jemandem als einer Inkassogesellschaft nur eine Forderung zur Einziehung anvertrauen, dann darf da auch Rechtsberatung erfolgen, aber ansonsten nicht. Sie dürfen also zum Beispiel, wenn Sie, was könnten Sie sein, Psychotherapeut sind, dann dürfen Sie nicht einfach hingehen und wenn Ihre Patientin angekommen ist und gesagt hat, sie hat aber hier noch in gewissermaßen aus ihrer letzten Arztkrankenhaus hat sie irgendeinen Fall, wo sie denkt, da müsste man eigentlich mal eine Arzthaftungsklage machen, dann darf der Psychotherapeut dazu nichts sagen, weil er halt keine Zulassung zur Rechtsberatung ist. Er ist im Zweifel kein Anwalt und das genau steht in diesem Rechtsdienstleistungsgesetz drin. Man darf, wenn man nicht Anwalt ist oder sonstige Ausnahmezulassung ist, darf man nicht rechtsberaten. Was führt das dazu, wenn jetzt der Psychotherapeut sagt, naja, aber ich habe mich doch jetzt zwei Stunden mit Ihnen hingesetzt und die rechtliche Lage gesprochen, kann unser Psychotherapeut noch sein Honorar für diese Rechtsdienstleistung einklagen? Nein, kann er nicht. Das ist einfach unzulässig, das soll effektuiert werden, dadurch, dass man sagt, das ist ein Verbotsgesetz. Andersrum haben Sie auch keinen Anspruch darauf, dass jetzt der Psychotherapeut Ihnen Rechtsdienstleistungen erbringt, aber daran sind Sie dann vielleicht, wenn Sie hören, dass man das nicht sollte und wenn Sie hören, dass er eigentlich keine juristische Qualifikation hat, dann sind Sie vielleicht daran auch nicht so sehr interessiert. Letztes Beispiel, eins, das ich mal am eigenen Leibe erlebt habe. Ich war seinerzeit mal ein paar Jahre als Anwalt zugelassen und jetzt sehen Sie da vor sich BRAO, das ist die Bundesrechtsanwaltsordnung, und hatte dort ein Unternehmen zu vertreten gegen ein anderes Unternehmen. Und sagen wir mal so, unsere juristischen Chancen waren nicht so ganz großartig. Das kommt manchmal vor. Man muss die Mandantschaft hier betreuen, man muss sie auch da betreuen und dann übernimmt man auch zum Beispiel die Verteidigung gegen Anwürfe der Gegenseite, wo man eigentlich sagt, naja, die Gegenseite hatte da schon einen Punkt. In diesem Fall war auf der Gegenseite eine GmbH und die wurde von ihrer eigenen Geschäftsführerin rechtlich vertreten. Das heißt, die Geschäftsführerin dieser GmbH auf der anderen Seite, die war eine Anwältin und die Anwältin hat gewissermaßen die GmbH, wo sie auch Gesellschafterin war, vertreten. Und da sagt das die Bundesrechtsanwaltsordnung, das darf man nicht, das ist eine Interessenkollision. Wenn jemand als Anwalt unterwegs ist, dann soll er oder sie unabhängig sein und soll gewissermaßen nicht Unternehmensinteressen blind vertreten, sondern das soll getrennt sein. Wenn du auch GmbH-Gesellschafterin bist, dann musst du für die Vertretung deiner GmbH jemand anders als Anwalt beauftragen. Das hatte diese Geschäftsführerin nicht gemacht und diesen Trumpf habe ich mir in die Tasche gesteckt. Ich habe das erstmal nicht auffliegen lassen, aber am Ende des Tages hat sie vor Gericht gewonnen für ihre GmbH, was ich eben auch schon kommen sah, aber dieser Prozess sollte von meiner Mandantschaft ausgeführt werden. Und dann kam die Kostenerstattung, das bedeutet, dann werden Kosten festgesetzt, also Anwaltskosten, und die Kosten sollte meine Mandantin bezahlen. Und dann konnten wir aber wiederum sagen, Vorsicht, dir sind tatsächlich gar keine Kosten entstanden, denn du hättest deine GmbH gar nicht vertreten dürfen, dein Rechtsberatungsvertrag zwischen deiner GmbH GmbH und dir als Anwältin, der war nichtig nach 46 Absatz 2 Bundesrechtsanwaltsordnung. Damit gibt es auch keine Gebühr, die hier angefallen ist und keine Gebühr, die wir erstatten müssen. Also da sehen Sie mal, diese BGB-AT-Vorschriften, die spielen im echten Leben eine Rolle, teilweise auch verwinkelt diese AGB-Vorschriften, sehen auch, wie man das strategisch einsetzen kann. Also zeigt auch, glaube ich, das ist nichts, was Sie aus dem Automaten rausholen können, sondern da muss Jura per Hand beraten werden und das macht natürlich richtig Freude, wenn man da auch strategisch denken kann und dann gewissermaßen, auch wenn man an sich in der strategisch schlechteren Rolle ist oder von den Erfolgsaussichten schlechteren Rolle ist, wie man da doch der anderen Seite ihren Gewinn vielleicht sogar noch etwas versalzen kann. Böse, böse von mir. Gegenbeispiele zu 134 haben wir schon genannt, § 3 Ladenschlussgesetz. Ja, ein Fall, der in den letzten Jahren die Gerichte beschäftigt hat, war der § 27 Absatz 1, war es Paragraph oder Artikel, ich weiß gar nicht, der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung. Sehr spannend. Sie ahnen, das war ein Rechtsstreit mit Blick auf den Dieselskandal. Da haben Leute gesagt, naja, wenn du, liebe Volkswagen AG, mir ein Auto verkaufst, das gar nicht genehmigungsfähig ist, weil da eine manipulative Software verbaut ist, dann ist unser Kaufvertrag nichtig. Denn man darf solche Fahrzeuge nicht verkaufen. Das ist ein gesetzliches Verbot. Nur zulassungsfähige Fahrzeuge dürfen in Deutschland verkauft werden. Der Cybertruck lässt grüßen. Und wenn das so ist, dann sollte der Gesetzgeber auch ein Interesse daran haben, den Vertrag als ganz solchen zu streichen, damit man daraus keine Rechte herleiten kann. Zum Beispiel ich nicht aus einem Vertrag zum Beispiel in Deutschland über einen Cybertruck verklagt werden kann auf Kaufpreiszahlung. Es ist aber hier ein Gegenbeispiel. Und ich glaube, mein Cybertruck-Beispiel, das jetzt nicht von den Gerichten gehangen hat, ja, das ist ein hypothetisches Beispiel, aber wäre klar, warum es vielleicht dann doch kein Verbotsgesetz ist. Dafür spricht, so böse Sachen wie mit dem Abgasskandal, das will man halt nicht. Und das würde natürlich für die Volkswagen AG, hätte das nun wirklich einen gravierenden Nachteil, wenn man sagen würde, alle Kaufverträge über abgasmanipulierte Autos sind per se nach 134 BGB nichtig. Da klingt es irgendwie einleuchtend. Andererseits beim Cybertruck sieht man, wer den in Deutschland kauft, der weiß, ich darf damit nicht einfach so auf der Straße fahren. Und es mag vielleicht mal Leute geben, die sagen, naja, ich kaufe mir den nur fürs Museum in München. Seinerzeit habe ich mal gehört von Leuten, die haben sich in das Haus einen Aufzug für ein Auto bauen lassen und fahren das Auto, weil es so schön ist, irgendwie zu sich ins Wohnzimmer. Sowas gibt es, so abgefahrene Sachen, ja. So jemanden könnte ich mir vorstellen, wer halt super reich ist, ja, der lässt sich vielleicht auch mal einen Cybertruck irgendwie als Deko, wie so ein Bösendorfer Flügel oder sowas, stellt er sich ins Wohnzimmer. Kostet wahrscheinlich so ungefähr das Gleiche. Nie gespielt, ja, aber ist da und kann leuchten. Und warum müsste so ein Kaufvertrag tatsächlich dann von vornherein gegen gesetzliches Verbot verstoßen, nur weil dieses Fahrzeug nie auf der Straße fahren kann. Ja? Wäre ein toller Fall, denke ich mir gerade für die Erstsemesterklausur. Deswegen aber ich weiß gar nicht, ob es sogar der BGH war, der am Ende zu diesem Fahrzeuggenehmigungsverordnungsfall sogar gesagt hat, nein, kein gesetzliches Verbot im Sinne von 134 BGB, sondern nur ein sonstiges gesetzliches Verbot. Und schließlich ein streitiger Fall des Prostitutionsgesetzes. Das ist ja im Moment wieder in der Diskussion und diese Diskussion war nie so ganz tot. Sollten Sie, finde ich, so als juristische Allgemeinbildung heraus schon auch informiert sein, dass man immer wieder darüber streitet, ob Prostitution erlaubt sein sollte, ob es das nicht ist. Und natürlich ist die Frage, wenn es denn manchmal oder in bestimmten Situationen nicht erlaubt ist, ist es dann so, dass der Vertrag als solcher gleich schon nichtig sein sollte. Ich habe es hier mal als Gegenbeispiel aufgeschrieben, weil nach meinem Eindruck das die herrschende Meinung ist. Ich sehe das eigentlich eher anders. Ich meine, dass hier also ganz gewichtige Gründe auch von den betroffenen Dienstleistern oder Dienstleisterinnen dafür sprechen, dass man sagt, Menschenwürde zum Beispiel, ja, spielt da stark rein. Stichwort Drittwirkung der Grundrechte. Deswegen müssen eigentlich diese Verträge auch nach anderen Normen, aber auch nach 134 eigentlich nichtig sein. Aber das ist jetzt so meine Privatmeinung. Da gibt es andere, die das anders sehen. Deswegen habe ich ihn streitig einfach dahinter geschrieben. Das sind also Gesetze, regelmäßig irgendwo aus dem öffentlichen Recht, um es nochmal klar zu sagen, die wir als Zivilrechtler interpretieren als so harsch, dass ein Vertrag von seinem Kerninhalt her so deutlich vom Gesetzgeber missbilligt wird, dass wir sagen, den möchten wir auch zivilrechtlich nicht vollziehen. Da möchten wir keine zivilrechtlichen Rechte daraus ableiten. Welche anderen Situationen gibt es noch, in denen der Gesetzgeber sagt, bitte diese Transaktion so nicht vornehmen, denn das wollen wir nicht? Da gibt es jetzt zunächst ein paar Vorschriften, über die wir relativ schnell hinweggehen können, weil sie eher nur so wie Blümchen am Wegesrand stehen und weil sie Ich will mal sagen, in der Klausurpraxis, aber auch im echten Leben nur eine überschaubare Bedeutung haben. Also nehmen Sie das nicht übel, wenn diese Vorlesung jetzt, diese Folien etwas schneller vorbeigehen. Erstens, Veräußerungsverbote und Verfügungsverbote. Das, was wir in 134 gesehen haben, schon jetzt gerade im gesetzlichen Verbot, das wäre etwas, was absolut gilt. Ja, ich darf gegenüber niemanden, schauen wir nochmal zurück, darf ich meine Dienstleistung als Schwarzarbeit anbieten oder gegenüber niemandem darf ich unerlaubte Rechtsdienstleistungen anbieten oder darf Kokain verkaufen oder so etwas. Es gibt aber im Unterschied zu diesem absoluten Verfügungsverbot auch relative Verfügungs- oder Veräußerungsverbote. Und die stehen jetzt in den Paragraphen 135 bis 137. Relativ heißt, dort haben wir keinen Schutz gegenüber der Allgemeinheit, sondern wir haben nur einen Schutz, der vom Gesetzgeber gedacht ist, für bestimmte Personen, die hier von dem Schutz des Gesetzes profitieren sollen. Lesen wir diese Vorschrift mal nacheinander durch und vollziehen wir zumindest mal grob die Beispiele nach. Mehr würde ich Ihnen an der Stelle gar nicht zumuten wollen. 135, gesetzliches Veräußerungsverbot. Klingt relativ ähnlich wie der 134, ist aber eben etwas, was nur relativ gilt. Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand, das ist also etwas Dingliches, ich gebe das Eigentum zum Beispiel an einer Sache an jemand anderen, gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezwingt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Wenn man das so abstrakt liest, das Gute ist, es klingt zumindest erstmal einleuchtend. Also wenn es nicht die Allgemeinheit schützt, sondern wenn nur eine Transaktion an bestimmte Personen verboten ist, dann muss es nur diesen Personen gegenüber unwirksam sein. Das bedeutet, wenn ich versuchen möchte, das einmal grafisch darzustellen, das wäre aber natürlich auch irgendwie sehr simpel, ja. Ich habe also hier eine Transaktion von A und ich habe zwei Empfänger der Transaktion und ich habe hier gewissermaßen schuldrechtliche Geschäfte in beide Richtungen. Und wenn der Blitz jetzt tatsächlich nur hier schlägt, dann ja, kann ich hier eine kleine Sonne dran machen an die andere Transaktion, dann hat die mit 135 kein Problem. Was wäre so ein Beispiel? Ich muss direkt dazu sagen, es gibt dieser Beispiele nicht so wirklich viele. Es gibt manchmal im Baurecht Situationen, wo eine Behörde sagen kann, du darfst deine Wohnung oder dein Haus verkaufen, aber bitte nicht an jedermann. Sie erinnern sich vielleicht an solche Sachen wie einheimischen Modelle, die gibt es in manchen Kommunen, oder an so Modelle wie, da wird Wohnraum gefördert gebaut. Und man möchte, dass da nicht die Immobilienhaie sofort reingehen, sondern Leute, die da auch selbst für eine gewisse Zeit wohnen. Und wenn die es dann überhaupt weitergeben dürfen, das Eigentum an dieser Wohnung, dann eben nicht an einen Immobilienhai, sondern wegen einer bestimmten Haltefrist, dann bitte nur zum Beispiel an Leute von einer bestimmten Einkommensklasse, maximalen Einkommensklasse, also einer Einkommensklasse, die nicht über ein bestimmtes Niveau hinausgeht, oder an Leute einheimischen Modell, die hier aus der Gegend kommen. Da soll gewissermaßen vor übermäßigem Zuzug aus anderen Landstrichen geschützt werden, damit irgendwie die Einheimischen in zum Beispiel dem Bayerischen Alpenvorland dann trotzdem auch noch am Ort bleiben können, sich das überhaupt noch leisten können. Ja? Da können Sie sich vorstellen, also die nicht nur der Verkauf Schuldrechte, sondern auch die Veräußerung, das wäre übrigens, ich habe hier grüne Striche gemalt, das müsste ich ja fast schon korrigieren, das ist natürlich ein grünes schuldrechtliches Geschäft, das darüber liegt, aber wenn der Gesetzgeber hier von Veräußerungen spricht, dann haben wir letztlich auch eine blaue, eine dingliche Transaktion, da wird also tatsächlich auch Eigentum wechselt von A auf B, beziehungsweise hier klappt es nur von A auf C. Da sagt der Gesetzgeber, ja, in eine bestimmte Richtung darf das übertragen werden, aber in eine bestimmte andere Richtung nicht. Und dann ist relativ klar, dass der 135 dazu sagt, naja, wenn dann gewissermaßen an eine zulässige Empfängerin diese Immobilie übertragen wird, dann habe ich natürlich im Hinblick auf C auch kein Problem damit. Das eigentlich ergibt sich auch aus der Natur der Sache, aber da haben Sie mal ein Beispiel dafür, wo der 135 Anwendung findet. Schauen wir vielleicht kurz auf den 135.2. Das können Sie eigentlich erst verstehen in zwei Semestern, wenn Sie Sachenrecht machen. Da steht, wenn man versucht, ein Recht von einem Nichtberechtigten zu erlangen, dann muss man schauen, ob das geht. Das ist jetzt von mir sehr, sehr frei formuliert. Das bedeutet, wenn ich etwas erwerbe und nicht weiß, dass da zum Beispiel in so einem einheimischen Modell gebunden ist und ich komme jetzt von außen und ich habe guten Glauben, wie der Sachenrecht sagt, daran, dass ein solches Veräußerungsverbot an mich als Zuziehende nicht besteht, ja, dann ist dieser gute Glaube unter bestimmten dinglichen Voraussetzungen schutzwürdig. Ich habe diese dinglichen Voraussetzungen, die entsprechenden Vorschriften dazu Ihnen ganz an das Ende dieser Folie geschrieben, aber bitte versuchen Sie nicht jetzt das zu verstehen. Das ist dazu gedacht, dass Sie irgendwann mal in 2 Semestern, wenn Sie Sachenrecht machen und dann vielleicht aufs BGB-AT zurückschauen, dass Sie das dann besser nachvollziehen können. Im Moment müssen Sie das wirklich nicht wissen, sondern es gilt absolut und ist fast schon überobligatorisch, wenn Sie wissen, 135 gesetzliches Veräußerungsverbot sagt, eine relative Veräußerungshemmung oder ein Verbot einer Behörde oder einer sonstigen staatlichen Institution, die aber eben nicht universal gilt, sondern nur für einzelne bestimmte Empfänger. Was gibt's noch? Lesen wir weiter. 136, ein behördliches Veräußerungsverbot. Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht und von einer anderen Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbot in der 135 bezeichneten Weise gleich. Ja? Da sehen Sie auch da, ich habe jetzt eben vielleicht sogar etwas zu weit gesagt, staatliche Institutionen, die sind eben jetzt nicht nur in 135, sondern auch in 136 geregelt. Auch da habe ich ein paar Beispiele dafür aufgeschrieben. Also zum Beispiel eine einstweilige Verfügung, die ein Gericht erlässt, dass es sagt, du darfst bitte dieses Auto jetzt jedenfalls für den Moment nicht an X veräußern, also das Eigentum nicht übertragen, denn es könnte sein, dass Y noch Rechte daran hat, aus einem Kaufvertrag oder aus anderen Rechten dir gegenüber. Oder dass ein wiederum Vollstreckungsgericht zum Beispiel sagt, eine Forderung, die wird gepfändet, weil da jemand irgendwo eine Forderung schuldig geblieben ist, da wird zum Beispiel sein Arbeitseinkommen gepfändet, ja. Das heißt, das wird gewissermaßen in die Obhut der staatlichen Forderungsvollstreckung, nicht Gerichtsvollzieher sind es an der Stelle, genommen und sie wird beiseite gezogen, damit sich ein Gläubiger, der geklagt hat, daran befriedigen kann, ja. So ähnlich die Beschlagnahme, das sind aber dann keine Forderungen, sondern Gegenstände. Das ist alles, was im Zwangsvollstreckungsverfahren passiert. Da werden Dinge, die der Schuldnerin gehören, beiseite gezogen, um verwertet zu werden, um eine eingeklagte Forderung zu begleichen. Diese Maßnahmen der Vollstreckungsorgane bzw. des Vollstreckungsgerichts, die sind behördliche Veräußerungsverbote im Sinne von 136 und die gelten dann auch wiederum häufig nur in einem bestimmten Verhältnis. Das bedeutet, die Forderung darf sehr wohl übertragen werden an den klagenden Gläubiger, aber eben die darf nicht flöten gehen in den allgemeinen Rechtsverkehr hinein. Auch das vielleicht sehr, sehr abstrakt. Ich möchte es aber jetzt nicht noch 10 Minuten weiter detailliert erklären, sondern soll nur ganz grundsätzlich wissen, dass wir hier in 135, 136 den Staat haben, der eine Übertragung in bestimmte Richtungen untersagt. Im Unterschied zu 134, der sagt, und der auch viel, viel relevanter ist, auch für Ihre Prüfung. Ich habe noch nie eine Erstsemesterklausur gesehen, wo 135 und 136 eine Rolle spielten. Aber 134, das kann Ihnen passieren. Absolutes Veräußerungsverbot in alle Richtungen, weil wir nach dem Charakter dieses Geschäftes einen solchen Deal einfach nicht wollen. Was wir jetzt noch außen vor gelassen haben, ist der 137, das ist allerdings auch ein bisschen was anderes. Da ist jetzt nicht der Staat, der sagt, es soll nichts veräußert werden, sondern da ist das ein Rechtsgeschäft. Das heißt, es sind zwei Private, die sich miteinander einigen, dass ein veräußerliches Recht, wie der 137 sagt, dann doch nicht veräußerlich sein soll. Vielleicht male ich Ihnen das dazu mal auf. Das ist jetzt weniger schwer. Es ist fast schon so selbstverständlich, dass Sie sich wundern werden, warum das überhaupt in einer solchen Vorschrift geregelt ist. 137 Satz 1 sagt, die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben V auf der linken und E auf der rechten Seite. Und jetzt male ich mal sofort einen blauen Pfeil da hinein. Und ich schreibe noch nicht die Vorschriften dazu, die erst ins dritte Semester gehören, sondern den Begriff dazu, Eigentumsübertragung. Machen wir es möglichst illustrativ. Also überlegen wir uns, was Gegenstand der Eigentumsübertragung sein könnte. Nehmen wir an, Sie haben ein Fahrrad und dieses Fahrrad schicken sie sich an, auf E zu übertragen, dass das Eigentum, das E, neue Eigentümerin dieses Fahrrads wird. Und jetzt ist es aber so, dass sie mit jemandem anders, einer Person D, nennen wir sie mal, eine Dritte, eine Verabredung getroffen haben. Die male ich jetzt grün, das kann durchaus eine, ja, vielleicht könnte man sie auch grün-blau malen, eine schuldrechtliche Abrede, die aber quasi also dinglichen Charakter haben soll. Das sind sehr abstrakte Worte, die müssen Sie jetzt da noch nicht ganz nachvollziehen, in der gesagt wird, dass V das Fahrrad nicht veräußern darf. Ich setze es mal in Anführungszeichen. V darf das, ich schreibe nicht nur das, sondern noch deutlicher, sein Fahrrad Was könnte V und D dazu bringen, sich darauf zu einigen, dass V sein Eigentum nicht veräußern soll? Na, stellen Sie sich vor, dass D die Nachbarin von V ist und schon länger ein Auge auf dieses Fahrrad geworfen hat und sich so eine Art Vorrecht beim Kauf und beim Erwerb dieses Fahrrad sichern möchte. Wir würden später dann von einem Vorkaufsrecht sprechen, müssen wir aber jetzt noch gar nicht so nah fassen, so genau fassen oder es in Paragraphen übersetzen. Das wäre jedenfalls eine nachvollziehbare Motivation dazu, dass D sich mit V einigen könnte, du darfst dein Fahrrad nicht veräußern. Das Problem ist jetzt, davon weiß E ja nichts. E sieht einfach nur das Fahrrad. Er denkt sich, naja, wenn dieses Fahrrad bei V steht, wird es auch ihm gehören. Und es stimmt ja tatsächlich auch. Von der Eigentumslage her gehört dieses Fahrrad V. Und jetzt geht E hin und erwirbt dieses Fahrrad. Und jetzt, in dieser Situation, sagt unsere D, gewissermaßen quatscht in dieses Geschäft rein und sagt, ich mag das nicht. Das soll unwirksam sein. Das soll nichtig sein. Wir haben eben ja andere Situationen gesehen, wo die Behörde verboten hat, dass eine Transaktion stattfinde und haben gesehen, da ist Nichtigkeit die Rechtsfolge. Und diese Rechtsfolge, die hätte jetzt D auch gerne für diese Eigentumsübertragung von V an E. Ob das aber geht, dahinter müssen wir ein großes Fragezeichen setzen. Und die Antwort haben wir eigentlich gerade schon gelesen. Wir lesen sie nochmal, 137 Satz 1. Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Das bedeutet, netter Versuch, liebe D, aber das geht nicht. Und ich glaube, es wird einem auch unmittelbar klar, warum das nicht geht. Weil sonst das Eigentum von V gar nicht, wie man sagen würde, verkehrsfähig wäre. Wenn man gar nicht mehr sich darauf verlassen könnte, dass jemand Eigentümer ist und mir dann auch das Eigentum übertragen kann, sondern wenn ich immer gewissermaßen in der ganzen Welt herumfragen muss, ob irgendjemand sich von VH zusichern lassen, dass er das Fahrrad nicht veräußern werde, das ist irgendwie super kompliziert, das würde keinen Sinn machen. Da muss man daran glauben dürfen, wenn V auch Eigentümer ist, dass er auch über dieses Fahrrad disponieren darf. Deswegen sagt der 137 Satz 1 klar, nein, das ist nicht nichtig. So etwas funktioniert jedenfalls im Grundsatz nicht. Das dient gewissermaßen dem Schutz des Rechtsverkehrs. Keine Regel ohne Ausnahme. Und die Ausnahme habe ich Ihnen aber immerhin hier auf die Folie draufgeschrieben. Das ist jetzt schon juristisches Hochreck. Aber es gehört dazu. Spätestens in der Examensvorbereitung werden Sie das machen. Und wenn Sie gerade irgendwie noch wach sind oder sich gerade noch einen Kaffee geholt haben, dann gelingt es Ihnen vielleicht zumindest das, was ich jetzt noch als Ergänzung dazu sage, auch im Ausgangspunkt noch mit zu vollziehen. Wir haben gerade über Eigentum gesprochen, dessen Veräußerlichkeit im dritten Buch des BGB, wie Sie sehen werden, vorgesehen ist. Man darf sein Eigentum auf andere übertragen, ist fast schon Teil meiner Eigentumsfreiheit aus Artikel 14 Absatz 1 und das darf ich nicht irgendwie beschränken. Es gibt aber eine Ausnahme, die steht im Schuldrecht, im 399 Halbsatz 2. Da geht es nicht um Eigentum, sondern geht es um Forderungen, also wenn Sie so wollen, um Ansprüche. Auch Ansprüche kann ich wie das Eigentum anderen übertragen. Man spricht da von der Abtretung, das steht im 398 drin, müssen Sie in dem Moment noch nicht nachblättern. Also wenn Sie zum Beispiel gegenüber einer Kundin einen Kaufpreisanspruch von 500 Euro haben und Sie sagen, oh, diese Kundin, die mag mir nicht zahlen, dann können Sie zum Beispiel diese Forderung an ein Inkassobüro abtreten. Und dann gehört gewissermaßen, wenn man diesen Begriff nutzen möchte, diese Forderung dem Inkassobüro. Und das Inkassobüro kann gewissermaßen aus dieser Forderung gegen die Schuldnerin vorgehen. Wäre die Forderung ein Eigentum an einem körperlichen Gegenstand, würde man sagen, diese Übertragbarkeit dieser Forderung kann jetzt auch nach 137 Satz 1 nicht irgendwie beschränkt werden. Bei Forderungen ist es aber so, dass der 399 Halbsatz 2 sagt, doch bei Forderungen ist es so, da kann die Abtretbarkeit einer Forderung ausgeschlossen werden. Ich muss halt nur einfach einen Vertrag mit der Schuldnerin machen. Und wenn ich als Gläubiger der Schuldnerin zusage, die Forderung gegen dich, die werde ich niemand anderem abtreten, dann tatsächlich ist die Abtretbarkeit auch geschlossen. Wenn ich dann trotzdem versuche abzutreten, dann funktioniert das eigentlich nicht. Einfach nicht. Und davon wiederum gibt es eine Rückausnahme im Handelsrecht. Im Handelsrecht soll man nicht über Individualsachen nachdenken müssen, sondern wenn auf beiden Seiten Kaufleute beteiligt sind, dann sagt man, dann kann die Abtretung nicht wirksam ausgeschlossen werden, sondern dann, selbst wenn wir so einen Abtretungsausschluss haben, dann muss die Abtretung immer ohne Probleme durchgehen. Das heißt, dann sind wir gewissermaßen von der Rechtsfolge her wieder beim Ausgangsmodell des 137 Satz 1. Forderung kann in alle Richtungen abgetreten werden. Wenn Sie bis dahin einmal zugehört haben, ist es schon ein erster Schritt. Was Sie jetzt machen könnten, wäre, dass Sie das, was ich hier als Grundsatz, Ausnahme, Rückausnahme auf diese Folie geschrieben habe, könnten Sie auch, wenn Sie Karteikarten führen, wozu ich Ihnen raten würde, das mal auf eine Karteikarte schreiben. Vielleicht, wenn Sie selbst mit der eigenen Handschrift schreiben, dann wird es Ihnen vielleicht schon ein bisschen deutlicher, wie das gemeint ist. Was Sie aber auf jeden Fall machen könnten, ist, dass Sie, wenn das in Ihrem Bundesland erlaubt ist, dass Sie sich diese Vorschriften, wie ich sage, quer kommentieren. Dass Sie also in den 137 Satz 2, den 399 Halbsatz 2 dran schreiben und an den 399 Halbsatz 2 wiederum den 354a Absatz 1 HGB dran schreiben. Dann wissen Sie, wann immer Sie auf eine dieser Vorschriften kommen, dass es da noch Ausnahmen dazu gibt und dann gelingt es Ihnen, wenn das in der Klausur, das wäre eine anspruchsvolle Examensklausur allerdings auch schon, wenn das drankommt, dass Sie dann die entsprechenden Vorschriften finden. Schwierig, schwieriges Fahrwasser, sehr kompliziertes Fahrwasser. Ich habe es Ihnen jetzt trotzdem mal zugemutet, auch mit dem Ziel, Sie kennen das schon, dass da keine Bereiche völlig blank bleiben, sondern dass Sie es zumindest mal gehört haben. Immerhin, gute Nachricht, wir kommen jetzt wieder, wenn wir weiterlesen im BGB, in einen Bereich, der viel einfacher nachvollziehbar ist. Das heißt, das Schwerste für diesen Termin haben Sie in diesem Moment eigentlich schon geschafft. Denn jetzt geht es im 138 nicht mehr um irgendwelche Sondersituationen bei der Übertragung an bestimmte Personen, sondern jetzt geht es so ähnlich wie bei 134 wieder um den Kern eines Rechtsgeschäfts. Aber um ein Rechtsgeschäft, wo wir jetzt nicht mehr konkret sagen, nach diesem Typ des Rechtsgeschäftes will der Gesetzgeber das nicht, sondern wo wir eher eine Art Generalklausel im Gesetz finden, die sagt, also es gibt auch Fälle, die der Gesetzgeber nicht in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Norm schon vorbedacht hat und sie mit einem Stempel böse versehen hat, sondern es gibt da draußen in der Welt immer auch noch neuartige Fallgestaltungen, wo wir kein öffentlich-rechtliche Norm dazu finden, weswegen das schlecht ist. Und trotzdem kann es schlecht sein. Beginnen wir mal mit der Lektüre von 138 Absatz 1. Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. So kurz, so einfach, so banal und man möchte allerdings auch sagen, so gefährlich. Es gibt selten Vorschriften im BGB, die sind sehr offen formuliert. Und wo immer eine Vorschrift offen formuliert ist, ist es wunderschön für die Gerichte, da können sie halt groß argumentieren und dem Einzelfall gerecht werden, aber es ist deswegen auch gefährlich, weil wenn ein Richter, eine Richterin sehr, sehr freie Hand hat, dann ist das immer auch eine Gefahr, dass Willkür sich bahnbricht. Jetzt könnte man Sie in der mündlichen Prüfung fragen, ja, an welchem Begriff hier, wo im 138 Absatz 1 ist diese Offenheit drin? Wo ist das Tor zur Willkür geöffnet? Und dann würden Sie hoffentlich antworten, die guten Sitten. So etwas Ähnliches finden Sie auch noch im Paragraph 242 BGB, den Sie wahrscheinlich, obwohl es Schuldrecht ist, schon mal irgendwo gehört haben. Wenn jemand gegen Treu und Glauben verstößt, ist das problematisch. Oder um 826 werden Sie auch nochmal sehen, da gibt es einen Schadensersatzanspruch für etwas, was, jetzt müssen wir mal schauen, ob es nur die guten Sitten verstößt oder so gegen das Gefühl aller billig und gerecht Denkenden. Nein, das haben wir da jetzt gerade nicht. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche gemeint, nämlich wir haben sehr, sehr viel Argumentationsspielraum da, den uns der Gesetzgeber lässt. Und das sollte Sie zunächst einmal, häufiger noch als der 826 wäre der Fall des 242, das sollten Sie sich wirklich merken, sollte Sie zunächst einmal dazu bringen, dass Sie mit diesen Vorschriften äußerst vorsichtig umgehen. Das gilt auch und insbesondere für Ihre Klausur. Es gibt manchmal klassische Fallkonstellationen. Da ist es richtig und gut, über § 138 und 242 tatsächlich mal 2-3 Seiten zu schreiben. Und vielleicht auch einen Anspruch mal sehr zentral darauf zu schützen oder die Ablehnung eines Anspruchs sehr zentral darauf zu stützen. Das ist aber die absolute Ausnahme, eben weil diese Vorschriften so groß sind, dass man sie sehr, sehr eng auslegen muss. Es gab dunkle Zeiten in der deutschen Geschichte, wo Sie sich vorstellen können, dass man da sehr gerne mit diesen Vorschriften gehandhabt hat, denn in die guten Sitten konnte man alles mögliche rassistische oder antisemitische hineininterpretieren, was man sich so gerade als gute Sitte ausgedacht hat. Also diese Offenheit, der gilt es natürlich Einhalt zu gebieten. Ja, wir wollen nicht die Zustände der NS-Zeit haben. Das heißt, wenn wir aber trotzdem auch heute noch solche offenen Vorschriften im BGB finden, dann müssen wir wirklich wahnsinnig auf der Hut sein und dürfen sie insbesondere nicht nutzen, um Ergebnisse irgendwie so zurechtzuzimmern, wie es uns individuell gefällt oder um anderweitige Wertungen des Gesetzgebers zu unterlaufen. Ja, das heißt, wir haben eigentlich auf dem richtigen systematischen Wege auf 12 Seiten in unserer Klausur ein bestimmtes Ergebnis gefunden, aber das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitsgefühl. Ja, wenn ich in solchen Situationen immer mal mit 138 oder 242 drüber bügeln könnte, dann würde ich mich fragen, ja, was ist eigentlich der Rest des Gesetzes wert? Ja, wenn immer nachher noch die große Walze kommt und gesagt wird, ja, ich schaue einfach, was für mein Sittengefühl passend ist und dann mache ich es halt am Ende dann so. Also das soll sehr deutlich vorausgeschaltet sein. Bei 242 kommt es nochmal, aber gerade auch dem 138. Ja, sehr, sehr vorsichtige Anwendung. Wenn Sie es überhaupt mal bejahen, dann bitte nur mit sehr, sehr sorgfältiger Begründung und insbesondere auch mit ausführlicher Würdigung einer möglichen Gegenperspektive. Das ist schwierig, denn wir haben ja eigentlich nur dieses eine Tatbestandsmerkmal in § 138 Absatz 1, den Verstoß gegen die guten Sitten. Das ist so dürftig, ja, und da fragt man sich ja, wie soll ich jetzt zwei Seiten argumentieren? Zwei Anhaltspunkte. Erstens, es hat sich in der Rechtsprechung herauskristallisiert, dass man völlig unstreitig in 138 Absatz 1 so strafrechtsähnlich erwartet, dass das in zwei Dimensionen bejaht wird, nämlich einmal objektiv und auf der anderen Seite subjektiv. Wir nennen das anders als im Strafrecht nicht objektiven und subjektiven Tatbestand, sondern eher objektives und subjektives Element, aber es muss eben beides drin sein. Dahinter diesen Begriffen steckt dann etwas, wie wir es aus dem Strafrecht kennen, nämlich einmal, wir brauchen etwas, wo wir objektiv sagen, von außen betrachtet, das ist echt ein schlimmer Inhalt eines Rechtsgeschäftes. Sie ahnen, es kann manchmal sogar auch etwas sein, dass Sie nach 134 schon als tatbestandsmäßig erachtet haben. Ja? Da wäre dann 138 nur noch ein Zusatzargument und man würde wahrscheinlich eher sagen, ist 134 Lex Specialis. Zum anderen brauchen Sie aber auch eben ein subjektives Element, und das ist sowas Vorsatzähnliches. Auch da nennen Sie es nicht Vorsatz, weil wir nicht im Strafrecht sind. Aber Sie sagen, da muss irgendwie jemand, der jetzt zu dessen Vorteil dieses Geschäft gelaufen ist, der muss irgendwie gesehen haben, dass da ein Problem dran ist und der muss das in seinen Willen irgendwie mit aufgenommen haben. Und dann ist ihm auch zuzumuten, dass der Gesetzgeber oder die Gerichte im Nachhinein sagen, wir streichen dieses Geschäft durch, wir wollen das nicht haben, denn du bist gewissermaßen nicht nur hast objektiv etwas getan, was uns nicht gefällt, sondern du bist auch gewissermaßen von deiner Intention her böse und deswegen schlagen wir das Geschäft aus der Hand. Es gibt nicht wenige, die sagen, das subjektive Element ist durch das Objektive indiziert. Aber trotzdem müsste man es dann zumindest sagen. Indiziert ist auch so ein Jurawort. Ja, das bedeutet, wenn das Objektive da ist, spricht viel dafür oder ist der erste Anschein, geht man in die Richtung, dass das subjektive Element auch da ist, dass es jemand gesehen hat, dass es ein Problemgeschäft ist. Trotzdem, erstens, man kann es widerlegen und zweitens, jedenfalls sollte man etwas dazu sagen. Was sind Fälle, wo Sie eindeutig sagen können, dass es ein sittenwidriges Rechtsgeschäft ist? Ich wiederhole mich, viele Fälle, die Sie bei 134 bejaht haben, Wenn schon der Gesetzgeber sagt, es ist ein problematisches Geschäft, ja, dann spricht auch viel dafür, dass man es unter 138 Absatz 1 fassen können, aber den brauchen sie dann eigentlich nicht mehr so, wenn sie 134 bejaht haben. Wie sieht es aus in den Fällen, wo sie 134 verneint haben? Nehmen Sie das schwierige Beispiel des Prostitutionsgesetzes. Da muss man jetzt auch wiederum aufpassen, dass man nicht die Wertung des Gesetzgebers konterkariert. Wenn der Gesetzgeber nun, wie es jetzt im Moment die deutsche Rechtslage ist, Prostitution als grundsätzlich legal anerkennt, ja, dann ist es außerordentlich schwierig, nur mit Hinblick auf persönliche Befindlichkeiten und einer anderen rechtspolitischen Auffassung, die sie haben, nun zu sagen, naja, aber ich finde, dass Prostitution gegen die guten Sitten verstößt, deswegen 134 minus oder aber 138 Absatz 1 plus. Das ist also kaum so begründbar. Sie dürfen nicht den 134 an der Stelle unterlaufen. Es sind also eher so Einzelsituationen, wo man sagt, also wie dieses Geschäft aussieht, das ist irgendwie zum Beispiel so krass einseitig, dass wir da eigentlich nicht weiter dran festhalten können. Wenn ich Ihnen da jetzt Fälle aufgeschrieben habe, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir gleich, auch wenn ich Ihnen die Norm nicht aufgeschrieben habe, in den 138.2 schauen wir jetzt noch nicht herein, der kommt doch auf einer späteren Folie. Also Sie sehen aber aus dem Absatz 2 vielleicht so im Überblick schon mal, wir haben Nachteile, einseitige Nachteile, die eine große Rolle spielen. Wir bleiben einfach mal beim 138 Absatz 1 stehen und die Beispiele, die ich Ihnen jetzt dafür bringe, die sind, glaube ich, aus sicher heraus ganz gut verständlich. Nämlich insbesondere Familienrecht, Eheverträge zwischen ungleichen Gatten in Drucksituationen. Der absolut klassische Fall ist derjenige, dass ich überspitze es jetzt vielleicht sogar etwas, aber gerade in der Vergangenheit hat es solche Fälle relativ häufig gegeben, dass ein 50-jähriger männlicher Beamter mit einer 19-jährigen schwangeren Frau gewissermaßen unter gesellschaftlichen Erwartungen, dass Kinder möglichst ehelich geboren sein werden sollten, in eine Ehe eingeht und dann im Rahmen dieser Ehe einen Ehevertrag schließt, wo drin steht, wenn wir mal irgendwie auseinandergehen und uns voneinander scheiden lassen, dann nehme ich, der 50-jährige Beamte, gewissermaßen alles von den Konten mit und du musst halt sehen, wo du bleibst. Am Ende noch musst du sehen, wo du bleibst mit den Kindern. Irgendwie sowas, ja? Man denkt ja, heute nicht wieder, wird heute nicht so passieren. Ja, hoffentlich nicht. Ich befürchte, es passiert häufiger, als man so denkt. Aber sei es drum, ja. Das sind Situationen, wo die Gerichte schon sagen, also da brauchen wir jetzt gar nicht im Nachhinein versuchen, das über zum Beispiel 242 BGB zu korrigieren, sondern da würden wir sagen, das ist schon in der Situation, wo dieses Geschäft geschlossen wurde, das ist so einseitig und so nachteilhaft für eine Seite, da steht gewissermaßen die Nichtigkeit, der Nachteil, den er gewissermaßen ihr in die Ehe reinlegt, die steht dem schon in einer Weise auf der Stirn geschrieben, dass man jetzt gar nicht anders kann, als zu sagen, das ist sinnwidrig. Das wäre so eine krasse Situation, wo Sie das auch jedenfalls annehmen dürften, wo Sie dann auch relativ unproblematisch vom Objektiven auf das Subjektive schließen dürften. Ja? Also da müsste jetzt im Sachverhalt nicht mehr berichtet sein, dass dieser 50-jährige Beamte, dass der tatsächlich auch wusste, dass wenn Ehen geschieden werden und dann Frauen vielleicht auch 20 Jahre lang sich nur um die Kinder gekümmert haben sollten, dass sie dann irgendwie wirtschaftlich häufig in einer schwierigen Situation sind. Ja, dazu müsste nichts mehr zu sagen sein, sondern da wäre allein aufgrund der völligen Einseitigkeit des Geschäftes klar, dass der Gesetzgeber das so nicht will und dass es von vornherein nichtig ist. Das heißt, das objektive Element indiziert an dieser Stelle das subjektive Element. Jegliche Fälle von krass einseitiger Benachteiligung kann man häufig schon, muss man sagen, unter 138 Absatz 1 subsumieren. Wir werden nachher noch den 138 Absatz 2 sehen, da kann das dann tatsächlich auch eine Rolle spielen. Das kann sogar vorzuziehen sein, aber das sind jedenfalls relativ einfache Fälle, wo man sagen kann, das ist sittenwidrig. Da möchte der Gesetzgeber nicht, dass eine Seite die andere so krass ausnimmt. Da geht es dann auch regelmäßig im Unterschied etwa zu 134 gar nicht so sehr um die Allgemeinheit. Ja? Die hat keinen Nachteil darauf, wenn man mit einem sehr ungünstigen Ehevertrag in eine Ehe hineinläuft, sondern das ist häufig etwas, was zwischen diesen beiden Parteien abläuft. Streitig auch da im Familienrecht, ja, so Situationen wie das früher so bezeichnete Mätressentestament, ja, also auch da klassisch war es der Ehemann, der also eine Geliebte hatte und dann ein Testament gemacht hat, wo er die Geliebte zur Erbin eingesetzt hat. Da hat man früher darüber diskutiert, ist das sittenwidrig? die Geliebte einzusetzen, denn gewissermaßen die Erbeinsetzung gebührt doch der Ehefrau. Aber auch da habe ich schon Streit dahinter geschrieben. Da gibt es auch Leute, die sagen, naja, also nüchtern betrachtet gibt es hier zwei Personen, die geheiratet worden sind. Nein, nicht die geheiratet worden sind, sondern die eine ist geheiratet worden und mit der anderen wurde die Beziehung geführt und beide waren wahrscheinlich irgendwie abhängig und beide haben es vielleicht auch für sich verdient, versorgt zu sein. Und deswegen ist es jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, wenn zumindest eine Teilerbenstellung auch an so jemanden gibt, der da gewissermaßen nicht verheiratet ist, aber mit dem eine Beziehung geführt wird. Wie gesagt, unterm Strich bei dem Standardfall des 138 Absatz 1 das Allerwichtigste ist, zu argumentieren für und wider. Und dann kann eigentlich gar nicht so viel passieren, wenn Sie grundsätzlich aber auch wissen, nicht vorschnell annehmen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die nicht so im Gesetz drin steht. Wir haben schon im Seitenblick auf Absatz 2 gesehen, da gibt es nochmal einen Sondertatbestand, der so eine starke einseitige Prägung des Rechtsgeschäftes aufnimmt. Und ich sage Ihnen schon mal, da werden wir das Etikett Wucher draufschreiben. Das steht ja auch schon in der Überschrift zu 138 und das ist gemeint als Überschrift des zweiten Absatzes. Es gibt aber auch in der Rechtsprechung ein anerkanntes sogenanntes Wucher-ähnliches Rechtsgeschäft, das noch nicht unter Absatz 2 fällt, weil es dessen hohe Voraussetzungen noch nicht erfüllt, wo man dann aber nachdenkt, darüber ist unter 138 Absatz 1 zu fassen. Was sind Situationen, wo man über ein solches wucherähnliches Rechtsgeschäft sprechen wird? Ja, insbesondere bei einem Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Also Wert, den ich gebe und Wert, den ich bekomme, fällt krass gegeneinander ab. Und zwar das zu meinen Ungunsten, zugunsten einfach einer Seite. Das gab es im römischen Recht schon, das habe ich Ihnen jetzt gewissermaßen rechtshistorisch aufgeschrieben, die sogenannte Lesio Enormis, also die krasse Differenz, wenn Sie so wollen, dazu führt, dass man zumindest mal darüber nachdenken muss, ob ein Geschäft so Bestand haben kann. Wir finden es heute noch im österreichischen Recht, direkt nach römischem Vorbild als Verkürzung über die Hälfte. Und das wäre jetzt hier so ein kleines Indiz dafür, dass Sie sagen könnten, wenn ich etwas kaufe, was 50 Euro wert ist, aber ich habe 100 oder sogar noch mehr gegeben, dann kann man über ein solches wucherähnliches Rechtsgeschäft nach § 138 Absatz 1 da nachdenken. Zugleich muss man auch immer schauen, dieser Wert, der muss irgendwie bestimmbar sein, den ich da ansetze. Also ein Beispiel, das ich selbst im Freundeskreis mal erlebt habe, da war jemand, ein Medizinstudent, irgendwie im dritten Semester, der kannte sich aus mit Musik und der wurde von einer Konzertagentur angefragt, dafür bei einem Klavierkonzert die Noten umzublättern. Weiß nicht, wer von Ihnen Klavier spielt, hat das vielleicht auch schon mal gemacht, das ist so eine kleine Dienstleistung. Nun hatte der Medizinstudent damit an sich nichts am Hut, der hätte seinen Abend auch gerne anders verplant. Und die Konzertagentur war aber in Not, weil da kurzfristig jemand erkrankt ist. Und jetzt hat unser Medizinstudent, ich weiß gar nicht mehr, welcher Betrag das war, da hat gesagt, also wenn ich mich da heute Abend irgendwie da indisponiere und da rausbegebe, an dem kalten, windigen Abend noch rausgehe und dann irgendwie auch, vielleicht fand er das auch nicht so schön, vor so vielen Leuten da gewissermaßen nur den Blätterer zu geben, vielleicht hat er auch selbst gar nicht so schlecht Klavier gespielt und dann hat er gesagt, also wenn ich das mache, dann hätte ich gerne 500 Euro dafür. Und dann hat die Konzertagentur gesagt, 500 Euro, das ist doch irgendwie Wucher. Das kannst du doch nicht machen. Krasses Verhältnis von Missverhältnis zum Wert und der Leistung und dem, was aufgerufen wurde. Es kam dann letztlich nicht zum Vertrag, aber wäre es zum Vertrag gekommen, hätte dann die Konzertagentur sich darauf berufen können, dass dieses Rechtsgeschäft, dass dieser Vertrag keinen Bestand hat, weil es ein krasses Missverhältnis war zwischen dem Wert, der blättert nur ein paar Seiten um, und den 500 Euro. Da wiederum muss man bedenken, was ist eben schon auch der Marktpreis für diese Dienstleistung? Und da darf man nicht sagen, dass der normale Blätterer halt für so einen Abend nur 50 Euro bekommt, sondern dann muss man auch hinzunehmen, was ist der Preis für das Blättern zum Beispiel Ende November an einem kalten und windigen Abend, wenn man denn dann auch unbedingt noch einen Medizinstudenten haben möchte, wenn man erst 2 Stunden vorher Bescheid sagt und wenn man irgendwie die Erwartung hat, dass der vielleicht irgendwie noch mit einem Anzug da auftritt und irgendwie gut geputzten Schuhen und so weiter, dann wird man vielleicht drauf kommen, naja, da wird sich kaum jemand unter 300 Euro drauf einlassen. Und das gewissermaßen zeigt, man muss vorsichtig sein bei der Bestimmung des Marktes, wenn man einen Marktpreis überhaupt versucht zu erkennen, mit dem man dann den tatsächlich vereinbarten Preis messen will. Und das ist bei so sehr, sehr besonderen Dienstleistungen häufig gar nicht so einfach. Auch da lautet also die Nachricht: Vorsicht bei einer vorschnellen Bejahung, in diesem Fall des Wucherähnlichen Rechtsgeschäfts nach 138 Absatz 1. Ich glaube, wenn ich diese Vorlesung nochmal auflege, und das wird natürlich sein in ein paar Jahren, würde ich vielleicht sogar die Folie, die jetzt kommt, vorziehen. Das ist, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Ja? Warum? Weil das, was ich Ihnen jetzt über 138 Absatz 1 gesagt habe, ein Stück weit auch abstrakt war. Und vielleicht, denke ich mir, in diesem Moment lässt es sich noch besser nachvollziehen, wenn man die Lex Specialis, nämlich den 138.2, erst einmal gelesen hat. Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee, zuerst das spezielle Gesetz vor dem Allgemeinen anzuschauen. Aber Sie haben es jetzt andersrum erlebt. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Aber höchste Zeit, dass wir den 138.2 einmal lesen. Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einen Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen lässt oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Auffälliges Missverhältnis. Das haben wir eben beim wucherähnlichen Rechtsgeschäft schon gesehen. Jetzt kommt es nochmal, und zwar garniert mit einer Reihe von Regelbeispielen. Ja? Ausbeutung der Zwangslage, Unerfahrenheit, die da ausgenutzt wird von der einen Seite gegenüber der anderen. Was beim Wuchertatbestand anerkannt ist, ist also eine gewisse Grenze, wann so ein auffälliges Missverhältnis mal bestehen kann, das tatsächlich dazu führt, dass wir Wucher schreien und sagen, das muss gegen 138 Absatz 2 verstoßen. Das male ich Ihnen mal auf. Stellen Sie sich vor, wir haben hier eine Skala. Da ist der Wert einer bestimmten Leistung oder eines bestimmten Gutes. Und wir haben 100%. Wir haben irgendwo 200% und wir haben irgendwo 300%. Sie ahnen schon, ein bisschen wird immer gestritten über Zahlen. Es ist völlig klar, dass ein Geschäft, was irgendwie so ein bisschen über der 100% geht, dass das grün ist. Das bedeutet kein Wucher. Was ist mit einem Geschäft, das ich jetzt mal orange einzeichne, was deutlich über die 200% hinausgeht? Da würde man sagen, der objektive Tatbestand ist erfüllt. Das ist jetzt ein bisschen Strafrechtssprech. Das objektive Element könnte man vielleicht noch präziser, zivilrechtlicher sagen, ist erfüllt. Das bedeutet, hier dürfen wir von einem entsprechenden Missverhältnis ausgehen, wenn das, was da vereinbart wurde, das Doppelte des Marktpreises erreicht. Mit all den Schwierigkeiten der Marktpreisbestimmung, über die wir eben gesprochen hatten. Und schließlich gibt es noch diejenigen Fälle, wo wir sogar die 300% des Wertes erreichen. Das ist synonym, muss man sagen, damit, dass der Wert um 200% Punkte überschritten wird. Und da würde man sagen, das subjektive Element liegt vor. Also da hätten wir sogar eine Vermutung dafür, dass das jemand auch gesehen hat. Das ist beim Wucher etwas klarer geregelt, als wenn wir jetzt zurückschauen auf das sittenwidrige Rechtsgeschäft. Da hatte ich gesagt, regelmäßig wird schon durch den Sittenverstoß wird das subjektive Element indiziert. Wenn es jetzt so um Beträge geht, um Wertbeträge, die stark auseinandergehen, dann würde man nicht sagen, jegliches Auseinanderfallen von Leistung und Gegenleistung indiziert, wo man sagt, das ist ein Missverhältnis, sie indiziert auch bereits das subjektive Element, sondern da sagen so viele, sag ich mal vorsichtig, dass erst ab einer 200-prozentigen Überschreitung, das bedeutet, wenn Wert der Leistung und vereinbarte Vergütung dafür im Verhältnis 100 zu 300 stehen, dass erst dann tatsächlich mit dem subjektiven Element auch ohne weitere Anhaltspunkte zu rechnen ist. Aber andererseits, orangener Bereich, selbst wenn wir nur ein Wertverhältnis haben von 1 zu 200 zu 200, das heißt 100 tatsächlicher Wert und 200 Entgelt, das dafür gezahlt wird, auch dann kann ich das subjektive Element bejahen, nur dann muss ich ein bisschen mehr dafür sagen. Also die Grenzen gewissermaßen sind, wie Sie jetzt ahnen, bei 100, 200 und 300. Ich habe die drei Säulen ganz bewusst so gezeichnet, dass klar ist, dass sie ein bisschen über die jeweilige Grenze drüber gehen. Auch das sind jetzt ganz keine ganz, ganz starren Werte, aber es ist so eine ganz gute Daumenregel, wo ich meine, dass viele in der Literatur und Rechtsprechung das wohl mitgehen würden. Ein bisschen abseits des Mainstreams habe ich Ihnen noch ein paar zusätzliche Aspekte aufgeschrieben. Einmal diese Mindermeinung, die man nennt, das Sandhaufentheorem nennt. Also wenn man sagt, es ist eigentlich keine echte Ausbeutung der Zwangslage. Es ist nicht so super unerfahren, die eine Seite, und von der echten Willensschwäche kann man auch nicht ausgehen. Aber von allem ist so ein bisschen da, ja. Dann kommt gewissermaßen ein Sandkörnchen zum anderen. Und wenn man alle Indizien zusammennimmt, dann kann das trotzdem reichen für eine Bejahung von 138 Absatz 2. Ja. Das wäre eine Mindermeinung, das so zu sehen, denn das ginge auch gegen den Wortlaut, der sagt, es muss schon eines dieser Tatbestandsmerkmale, eines dieser Regelbeispiele tatsächlich positiv zu bejahen sein, und zwar auch zur Gänze positiv. Also wir müssen nicht von irgendwie einer schwierigen Lage sprechen können, sondern von einer echten Zwangslage, die dann auch ausgebeutet wurde. Da würde ich Ihnen auch raten, von dieser herrschenden Verständnis nicht runterzugehen und nicht zu versuchen, irgendwie durch eine Vielzahl von Indizien dann den Wucher irgendwie hinzubekommen. Es bleibt ja eine Ausnahme der 138.2, wie auch der 138 Absatz 1, die Ausnahme, dass wir tatsächlich den Parteien mal in den geschlossenen Vertrag reingreifen und sagen, der soll hier rechtlich keinen Bestand haben. Dann speziell zur Wohnraummiete, das machen sie aber noch in drei Semestern im Schuldrecht BT. Da gibt es auch immer wieder Gerichtsentscheidungen zum Thema Mietwucher, und dort sagt man, nicht erst bei einer Überschreitung um 100% haben wir ein Missverhältnis, sondern schon bei einer Überschreitung um 50%. Also wenn Sie eine Kaltmiete haben, ortsüblich von 500 Euro, und dann wäre die 50%ige Überschreitung bei 750 erreicht, ab dem Moment kann man schon von Mietwucher sprechen. Auch da braucht es noch das subjektive Element, auch das müsste man an der Stelle noch begründen. Außer wir hätten die Überschreitung dann um 100%, wie gesagt, nur für das Wohnraummietrecht. Wenn Sie also 1.000 Euro für etwas zahlen, wo die ortsübliche Vergleichsmiete nur 500 sind, dann würde man im Mietrecht wohl schon sagen, dass dort auch das subjektive Element indiziert ist. Und aus dem Augenwinkel sehen Sie den 291 StGB, das ist ein Straftatbestand, der ist so ähnlich gefasst, das gibt es manchmal in mündlichen Prüfungen, dass da gefragt wird, ja, gibt es denn auch in anderen Rechtsgebieten noch den Wucher? Und dann ist es schön, wenn Sie den 291 nennen können. Soweit ich strafrechtlich orientiert bin, sind Detailkenntnisse von Ihnen da nicht zu erwarten. Das ist eigentlich, sind die wichtigsten Fälle, wo der Gesetzgeber den Parteien reingrätscht. Ich würde sagen, unterm Strich 134 noch mit Abstand das häufigste, weil wir eine klare öffentlich-rechtliche Vorschrift haben, die sagt, diese Geschäfte nicht, und da muss man sich nur noch darüber unterhalten, ob das bei einer staatlichen Sanktion bleiben soll oder ob das auch zivilrechtlich auf den Vertrag durchschlagen soll. An zweiter Stelle hier der 138 mit seinen beiden Absätzen, wie gesagt, eher mal den Absatz 2 als Lex Specialis zuerst anprüfen, anders als ich das jetzt gemacht habe. Aber auch über Sittenwidrigkeit nach 138 Absatz 1 kann man jederzeit sprechen. Sie anzunehmen, sollte man aber schon vorsichtig sein. Und dann sind halt noch diese relativen Verfügungsbeschränkungen der 135 bis 137, die haben Sie jetzt mal gehört, würde ich jetzt aber an Ihrer Stelle jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vertieft lernen. Wir gehen langsam raus aus dieser Vorlesung mit noch drei nachgezogenen Punkten. Das sind jetzt keine neuen Tatbestände, sondern es sind technische Normen, die manchmal bei diesen nichtigen Verträgen eine Rolle spielen. Und sie sind auch, glaube ich, nicht mehr so schwer. Das bedeutet, Sie können sich jetzt, haben vielleicht noch ein Drittel Ihrer Kaffeetasse voll und können sich jetzt zurücklegen lehnen. Sie dürfen trotzdem noch aufmerksam sein, denn die Normen kommen immer mal wieder vor, aber es ist jetzt aus meiner Sicht nicht mehr so schwierig. Erster Punkt, Teilnichtigkeit, 139. Lesen Sie mit mir. 139. Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen worden wäre. Die Ratio ist, glaube ich, einfach. Wenn ich ein Gesamtpaket verhandelt habe und da bricht etwas raus, dann weiß der Gesetzgeber ja nicht, ob der Rest überhaupt noch selbstständig bestehen sollte. Es kann ja sein, dass wir in dem Paket drei Elemente verbunden haben und ich habe mich auf das Element C überhaupt nur eingelassen, weil ich mir sicher war, dass A und B tatsächlich auch so in die Vereinbarung mit reinfließen. Wenn jetzt A herausgeschlagen wird, sage ich vielleicht, nee, wenn nur noch B für mich gewissermaßen übrig bleibt, dann ist mir das Zugeständnis in C zu groß, dann macht das Ganze für mich keinen Sinn mehr. Das ahnt der Gesetzgeber. Deswegen sagt er, im Zweifel soll dann das ganze Geschäft hinfällig sein. Natürlich heißt Zweifelsregelung immer, man kann auch noch begründen, weswegen es ausnahmsweise doch mal aufrechterhalten wird, aber da muss man dann auch ein begründendes Wort dazu sagen. Im AGB-Recht ist es übrigens anders. Wenn dort eine Klausel kippt, bleibt der Vertrag im Übrigen enthalten. Aber das zeigt auch nur, dass so Kleingedrucktes ist nicht so wichtig. Bei den großen Dingen, die gewissermaßen im Hauptpaket drin sind, geht der Gesetzgeber eher davon aus, dass alle gleichermaßen wichtig sind für den Vertrag. Wenn man ansonsten aufrechterhalten möchte, es gibt noch dieses Institut der ergänzenden Vertragsauslegung. Wenn also Baustein A kippt, kann ich überlegen, ob ich diese Lücke irgendwie durch eine Auslegung wieder flicken kann. Aber wenn das nicht gelingt, und das wird regelmäßig der Fall sein, dann bin ich eben bei der Rechtsfolge des 139, nämlich Vollnichtigkeit wegen Teilnichtigkeit. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben. Ein Ehevertrag mit mehreren nichtigen Vereinbarungen. Ich habe eben schon ein Ehevertragsbeispiel gebildet. Sie erinnern sich, mit der jungen Frau und dem älteren Mann, dem Beamten. Ich bin übrigens nicht Fahrbeamter, nicht, dass Sie das denken, dass ich mich da in irgendeiner Rolle sehe. Das sind ganz abstrakte Beispiele aus der Lebenswirklichkeit, zumindest einige Jahre juristische Erfahrung gewonnen, die aber auch nichts verallgemeinern sind. Kein Beamten-Bashing an der Stelle, sondern nur etwas, was in der Rechtsprechung hier und da in der Vergangenheit zu beobachten war. Klammer zu. Ich habe dabei unterstellt bei diesem Beispiel, dass ein Ehevertrag, dass Sie so ungefähr wissen, was das bedeutet. Vielleicht sage ich es hier nochmal ein bisschen klarer. Sie brauchen für eine Ehe in Deutschland keinen Vertrag. Sie können es auch sein lassen, aber Sie können sich halt auch über bestimmte Dinge einigen, wem was gehören soll. Vor allen Dingen für den Fall der Scheidung. Man denkt so ungern daran, ja, aber wenn es dazu kommen sollte, dann kann man schon einiges vorzeichnen. Das erspart einem dann später einige Konflikte. Und wenn jetzt ich so einen Ehevertrag geschlossen habe und da habe ich eben Zugeständnisse gemacht, an einer Stelle und an der anderen Stelle etwas dafür bekommen, zum Beispiel beim Umgangsrecht irgendwie, na, das würde man in Ehevertrag wahrscheinlich noch nicht so reinschreiben, aber zum Beispiel habe ich ein Unternehmen und das habe ich gewissermaßen aus der Scheidungsvermögensverteilung rausgehalten, weil das für Unternehmen immer schwierig ist. Und dafür habe ich, das habe ich bekommen und gegeben habe ich dafür eine relativ großzügige Unterhaltsregelung, dass ich sage, mein Mann oder meine Frau bin ich bereit, pauschal mit 3.000 Euro im Monat zu unterhalten, so etwas, ja. Wenn dann das eine kippt, dass gewissermaßen das Heraushalten meiner Gesellschaft aus irgendwelchen AGB-rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht funktioniert, dann würde man sagen, dann wird wahrscheinlich auch die andere Klausel fallen, ja. AGB-rechtliche Gründe war kein gutes Beispiel hier, denn wir hatten ja gesehen, im AGB-Recht wird das anders beurteilt, aber es gibt auch gesellschaftsrechtliche Gründe, die dafür zu führen können, dass die Klausel oder dieser Vertragsbestandteil, ich will mal gar nicht von der Klausel sprechen, weil sich das zu sehr nach AGB anhört, dass dieser Vertragsbestandteil so nicht wirksam ist, dann würde man sagen, ist im Zweifel der ganze Ehevertrag hinfällig, denn man weiß ja nicht, ob gewissermaßen der Rest isoliert gewollt wäre. Oder ein Beispiel, was man ab und an vor den Gerichten sieht, da gibt es einen Vergleich, das ist eine Art Kompromissvertrag, den Sie später im Schuldrecht kennenlernen werden, den ich vor Gericht schließen kann, mit dem dann ein Klageverfahren einfach so abbricht. Und wenn ich das vor Gericht mache, dann will ich in der Regel auch, dass das Klageverfahren in dem Moment aufhört. Wenn das aber scheitert, weil es irgendeinen Formfehler gibt vor Gericht, dann sagt man, ist in der Regel auch nicht gewollt, dass der materiellrechtliche Vergleich, also der Kompromiss in der Sache ohne dieses prozessuale Kleid, dass der aufrechterhalten wird. Auch da Berufung auf 139, der sagt, wenn ein Teil fällt, dann soll im Zweifel das gesamte Vertragswerk fallen. bisschen aufpassen muss man in Konstellationen, wo die beiden Teile daraus bestehen, dass der eine Teil den anderen finanziert. Ich kaufe zum Beispiel ein Auto und schließe gleichzeitig einen kleinen Autokredit, weil ich das Auto nicht so aus dem Portemonnaie finanzieren kann. Was ist dann, wenn das mit der Finanzierung nicht funktioniert? Ich dachte, ich kriege den Kredit auf die Beine gestellt, aber ich habe die Finanzierung am Ende des Tages doch nicht. Kann ich dann auch irgendwie aus meinem Autokaufvertrag wieder raus? Ich habe jetzt gar kein Geld mehr, um das Auto wirklich zu bezahlen. Großes Problem. Oder andersrum, wenn es mir gelingt, weil ich ein bisschen getäuscht wurde von meinem Autoverkäufer, aus dem Autokaufvertrag wieder auszubrechen, ihn zum Beispiel anzufechten nach 123, das kennen Sie schon, komme ich dann auch gegenüber dem mit einer anderen Bank geschlossenen Kredit wieder heraus, der jetzt sagen kann, sorry, das Geld brauche ich nicht mehr. Das ist schwierig, weil das häufig zwei Verträge sind und nicht ein einheitlicher Vertrag. Und da muss man dann argumentieren. Das wiederum habe ich Ihnen in der letzten Bullet Point hier auch nur angedeutet. Das sind Dinge, die wir später im Schuldrecht nochmal eingehend verhandeln werden. Insbesondere im Verbraucherrecht gibt es dafür nochmal Vorschriften in den 358 folgende. Denen müssen wir an dieser Stelle aber nicht nachgehen. Allerdings sage ich Ihnen, es wird immer wieder die Situation geben, vielleicht sogar auch in Ihren Vorlesungen, sei es bei mir oder im Hörsaal Ihres Vertrauens, dass sich jemand fragt, was ist denn nochmal die Vorschrift dafür, wenn ein Teil eines Rechtsgeschäfts hinfällig ist, was wir dann mit dem Rest des Rechtsgeschäfts machen. Und da ist es immer sehr schön, wenn es doch einzelne Studierende gibt, die den 139 da zitieren können. Und es würde mich freuen, wenn auch Sie dazugehören. Die zweite der drei Vorschriften, die wir noch für den heutigen Termin uns anschauen müssen, ist der Paragraph 141. Der Sache nach überrascht Sie das nicht so sehr, denn ganz in der Nähe, aber mit anderem Zusammenhang, finden Sie eine ganz ähnliche Vorschrift. Wir haben uns vor einigen Wochen schon mal angeschaut, den 144, Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts. Ich hatte sogar einen Fall dazu gebildet. Sie erinnern sich, wenn Sie ein Rechtsgeschäft anfechten können, weil Ihnen da ein Fehler unterlaufen ist oder Sie vielleicht sogar getäuscht wurden. In meinem Fall war es, meine ich, so, dass eine dritte Person die Täuschung ausgeübt hat. Deswegen war es war technisch eine zweite Person, also eine Person im Lager derjenigen, der dann die Täuschung zugerechnet wurde. Die war aber selbst gar keine so böse Person. Deswegen war irgendwie auch klar, dass vielleicht der Anfechtungsberechtigte sie nicht der Anfechtungsmöglichkeit festhalten wollte, sondern gesagt hat, komm, lass gut sein, ich werde meinen Anfechtungsjoker nicht ziehen. Da hat mir gesagt, wenn ich das gewissermaßen sage oder zum Ausdruck bringe, ich könnte anfechten, tue es aber nicht, dann habe ich damit das anfechtbare Rechtsgeschäft bestätigt und dann ist mein Anfechtungsrecht weg. Das war der 144. Und jetzt sehen wir im Paragraph 141 eigentlich die gleiche Ratio mit Blick auf Fälle der Nichtigkeit außerhalb der Anfechtung. Lesen Sie mal. Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute Vornahme zu beurteilen. Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig gewesen wäre. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Geschäft geschlossen, was wegen Wuchers nach 138 Absatz 2 nichtig ist. Also haben jemandem eine, vielleicht sagen wir mal Gewerberäumlichkeiten, wäre jetzt nicht Wohnung, aber für einen Preis vermietet, wo eigentlich für diese Gewerberäumlichkeiten 1.000 Euro marktgerecht gewesen wäre und Sie haben sie für 4.000 Euro vermietet. Ja, dann würden Sie sagen, also das ist wahrscheinlich etwas, was, wenn es nicht unter 138.2 fällt, dann wahrscheinlich nach 138.1 als wucherähnliches Rechtsgeschäft nichtig ist. Das sind also Situationen, wo Sie jetzt nicht bejahen können, Ausbeutung der Zwangslage oder Unerfahrenheit, aber irgendwie hat das so ein Geschmäckle und wenn Sie es nicht unter 138.2 ziehen, dann kriegen Sie das irgendwie über 138.1 auf nichtig gestellt. Jetzt sei es aber so, dass in dieser Gewerberaumlage auf einmal die Gewerberaummieten drastisch anziehen und auf einmal ist es so, dass die Marktmiete, gegeben diese Quadratmeterzahl, eben nicht mehr bei 1.000 liegt, sondern bei 2.900 liegt. Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, wo man sagen würde, es ist immer noch eine relativ hohe Miete, aber es ist jetzt nicht mehr, wer weiß wie, überzogen, sondern nur noch ein bisschen hoch. Das bedeutet, der Nichtigkeitsgrund, der ist jetzt nicht mehr da. Wenn das jetzt wiederum bestätigt wird, dieses Rechtsgeschäft, durch irgendeine konkludente Erklärung oder ausdrückliche Erklärung nach dem Motto, wir wollen an diesem Vertrag festhalten, dann hätten wir einen Fall des 141, dann wurde dieses Rechtsgeschäft bestätigt und dann müssen die, so ist die Ratio dieser Vorschrift, die Parteien den Vertrag nicht nochmal neu schließen, sondern sie können das theoretisch sogar auch konkludent einfach sagen, wir machen das weiter und damit Rechtsfolge des 141 wirkt die Wirksamkeit dieses Vertrages von Anfang an zurück. Wie wenn er von Anfang an gültig gewesen wäre, sagt der 141 Absatz 2. Das bedeutet, dann ist dieses Problem von Anfang an beseitigt. Wir gewissermaßen die nachträglich eingetretenen günstigeren Umstände, die heilen den Nichtigkeitsmangel des Geschäfts. Es gibt gegenüber dieser Vorschrift 141 manchmal vorrangige Spezialvorschriften. Die habe ich Ihnen hier einfach nur mal so aufgeschrieben. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel eine 15-jährige Person heiraten, ja, dann ist das nicht möglich. Wenn Sie eine 17-jährige Person heiraten, ist das zumindest problematisch. Aber wenn die Person irgendwann älter wird und Sie führen gewissermaßen die eigentlich problematische Ehe fort, ja, dann können Sie mal darüber nachdenken, ob das vielleicht dann nicht irgendwie geheilt ist. Machen Sie im Familienrecht aber ausführlicher, ich will es hier nur andeuten. Den 144 haben wir uns schon angeschaut. Es gibt dann auch Möglichkeiten, im Familienrecht wiederum einen Ehevertrag womöglich anfechten zu können. Und auch da, wenn das dann bestätigt wird, so ähnlich wie 144, jetzt wundere ich mich gerade, das steht im Erbrecht, aber das würden wir dann im Erbrecht nachblättern, dann ist der Vertrag als solcher ohne den entsprechenden Mangel geschlossen. Und eine ähnliche Situation, auch bei einer Altersgrenze, wir sind im minderjährigen Recht, was wir in den nächsten Wochen uns gemeinsam anschauen werden, da ahnen Sie auch, es gibt vielleicht bestimmte Geschäfte, die man mit 17-Jährigen nicht schließen kann, aber wenn die 17-Jährigen dann 18 werden, dann kann man vielleicht nochmal als gerade 18 gewordener kurz darüber nachdenken, aber wenn man das Geschäft dann einfach fortführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie wir dann sehen werden, relativ groß, dass dieses Geschäft auch als wirksam betrachtet wird. Wichtig auch an der Stelle, dass Sie die Hausnummer mal gehört haben und wenn Sie nicht mit Zahlen irgendwie aufs Kriegsfuß stehen, dass Sie dann wissen, diese Bestätigungsvorschriften sind abhängig davon, ob es Anfechtung ist oder ein sonstiger Fall in 144 und 141. Und wenn Sie damit in der mündlichen Prüfung auftrumpfen können oder in der Klausur eben nicht eine Viertelstunde danach suchen müssen, dann ist das für Sie hoffentlich doch Gold wert. Letzte Folie für heute. Das, was drin steht im Paragraphen 140, den ich peinlicherweise gar nicht auf diese Folie draufgeschrieben habe, aber das werde ich sehr schnell hier ergänzen. Paragraph 140 BGB, die Umdeutung. Lesen wir erstmal die Vorschrift. Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt dieses andere Rechtsgeschäft, denn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde. Das ist regelmäßig jedenfalls ein Argumentum a maior ad minus, das bedeutet, ich habe ein größeres Rechtsgeschäft. Streng genommen müsste es das nicht immer sein, größer und kleiner, also es ist meistens so ein größeres Rechtsgeschäft, was nicht funktioniert. Es gibt aber ein kleineres, das funktionieren würde. Und dann ist ja das Kleine im Größeren drin, dann kann das Kleinere gelten. Das denkt sich der Gesetzgeber 140. Auch der 140 ist eine Norm, die Sie kennen dürfen und wo sich jede Prüferin und jeder Prüfer freut, wenn Sie die auch sagen. Wobei man sagen muss, das läuft nicht automatisch, sondern man muss halt noch begründen, dass tatsächlich das auch dem Willen der Parteien entspricht. Ein paar Beispiele dafür. Bei einer Kündigung eines Wohnraummietvertrags zum Beispiel, aber auch bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses gibt es immer zwei Möglichkeiten, die Sie noch näher kennenlernen werden. Nämlich einmal die außerordentliche Kündigung, regelmäßig bei grobem Faustspiel. Ja, Sie haben in Ihrer Wohnung die Fenster ausgebaut oder haben eine übergroße Party mit dem ganzen Viertel gefeiert. Dann kann man Sie einfach so vor die Tür setzen und zwar ohne Frist, außerordentlich wegen groben Faustspiels. Und es gibt die ordentliche Kündigung, die kann man in fast jeder Situation aussprechen. Die hat dann aber so Auslauffristen, da muss man erst mal 3 Monate warten. Und dann gibt es eben die Situation, wo man das als Vermieter oder als Arbeitgeber nicht so ganz genau weiß, welches ist denn das Richtige. Reicht das schon? Ist das so grobes Faulspiel, dass ich außerordentlich kündigen kann oder geht das nur mit einer ordentlichen Kündigung, mit einer Auslauffrist? Das kann man dann entweder so machen, dass man sagt, ich kündige außerordentlich, hilfsweise ordentlich. Das wäre eine Bedingung, mit der uns hoffentlich schon beschäftigt haben. Eine Protestativbedingung, das heißt, mein Gegenüber hat auf den Eintritt der Bedingung Einfluss und dann oder kann das absehen und dann ist eine solche Bedingung auch bei einem einseitigen Gestaltungsrecht in Ordnung. Wenn ich das aber vergesse, wenn ich nur außerordentlich kündige, dann kann ich womöglich den 140 BGB anwenden und kann sagen, da ist ja in der großen, schweren, außerordentlichen Kündigung der Wille erkennbar zur Not zumindest nach einer Frist sich aus diesem Mietverhältnis oder aus diesem Arbeitsverhältnis befreien zu können. Und da wendet man dann regelmäßig 140 BGB an und sagt, das Kleine ist im Großen drin. Muss man begründen, ist aber möglich. Oder wenn ich jemandem, der für mein Unternehmen arbeitet, eine sogenannte Prokura erteilt habe, das ist eine besondere und auch gehobene Art von Vollmacht, aber das hat aus formalen Gründen nicht funktioniert, wie Sie im Handelsrecht noch lernen werden, dann kann man womöglich uminterpretieren nach 140 auf eine einfache, gewissermaßen nicht privilegierte Vollmacht. Das ist einfach ein weniger, was da drin ist, und wenn da nicht so hohe Formvoraussetzungen an die Erteilung, zum Beispiel Handelsregistereintrag und so etwas geknüpft sind, dann ist das im Zweifel gewollt. Und das ist möglich, das Kleine gewissermaßen im Großen enthalten anzusehen. Im Sachenrecht, wenn Sie noch sehen, es gibt das Eigentum, und die Sachenrechtler haben was erfunden, was im Gesetz gar nicht drinsteht, ist eine sogenannte Anwartschaft auf ein Eigentum. Das passiert zum Beispiel, wenn man Sachen erst langsam abzahlt, dann wird das Eigentum noch jemandem anders vorbehalten. Es fällt erst an mich, wenn ich die letzte Rate zahle. Und da sagt man häufig, wenn der Eigentumserwerb als solcher nicht funktioniert, vielleicht passt dann der Anwartschaftserwerb, und das könnte ich auch über die Umdeutung nach 140 BGB erreichen. Oder im Erbrecht gibt es auch noch Fälle, auf die ich jetzt gar nicht mal so detailliert eingehen möchte. Damit sind wir jetzt relativ schnell durchgegangen durch die Paragraphen 134 bis 140. Aber immerhin eine weitere Ecke im BGB, die Sie kennengelernt haben. Lassen Sie mich das alles nochmal kurz rekapitulieren. Wir hatten begonnen beim 134, hatten gesagt, wir haben insbesondere öffentlich-rechtliche Normen, die sagen, ein bestimmtes Rechtsgeschäft, ein bestimmter Vertrag ist böse. Wir müssen uns dann fragen, ob auch gewollt ist, dass das Zivilrecht nachzieht und diesem Vertrag die Wirksamkeit versagt. Wenn das so ist, begründen wir das mit Für und Wider und dann sagen wir, es ist ein Verbotsgesetz nach 134. Das würde dazu führen, dass dieser Vertrag als solcher nichtig ist und man kann die darin ausgewiesenen Ansprüche einfach nicht einklagen. Rechtsgrund fehlt in der Nomenklatur des Bereicherungsrechts. Während solche Verbotsgesetze eigentlich in alle Richtungen gelten, Drogen dürfen sie ja niemandem verkaufen, gibt es Veräußerungsverbote auch relativer Natur, die stehen in 135 folgende drin, die entweder durch eine staatliche Institution, entweder durch ein Gesetz oder durch eine Behörde ausgesprochen sein können, sind allerdings für sie eher von anekdotischer Bedeutung. Und es gibt immerhin dann noch die rechtsgeschäftlichen Veräußerungsverbote, die sind auch relativer Natur, die sind aber schon eher mal praxisrelevant oder auch nur realistisch in einen Fall einzubauen. Da ist das Wichtigste, dass Sie sich merken, das ist für das Eigentum so, das kann ich nicht auf unveräußerlich stellen, das ist per se veräußerlich, aber bei Forderungen ist es anders. Da kann man mal sagen, die darfst du nicht an Dritte übertragen. Ausnahme, Rückausnahme wiederum im Handelsrecht. Und wir hatten uns 138 angeschaut, wir hatten gesehen, eigentlich muss man zunächst auf den 138.2 gehen, man muss schauen, ob dessen Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, und kann dann sagen, wenn ein solches krasses Wuchergeschäft vorliegt, dann ist der Vertrag als solcher nichtig. Wenn einem das nicht gelingt, kann man noch darüber nachdenken, ob man ohne diese Tatbestandsmerkmale immer noch ein krasses Missverhältnis sieht. Dann wäre man beim wucherähnlichen Rechtsgeschäft, das man gewissermaßen als einen Rechtsprechungssonderfall in § 138 Absatz 1 verortet. Es gibt aber auch ohne ein Missverhältnis von Beträgen und Werten sonstige Gründe, weswegen man sagen kann, ein Rechtsgeschäft verstößt gegen die guten Sitten. Ein Beispiel, was mir jetzt zum Beispiel gerade noch einfällt, ist, wenn man sich irgendwie verabredet, etwas zu tun, um einfach nur den Fiskus zu umgehen und um Steuern gewissermaßen illegal zu sparen. Also alles, was in Cum-Ex dranhängt, ja, würden Sie sagen, da war wahrscheinlich sehr viel 138 Absatz 1 dran, und die Rechtsfolge ist die gleiche. Der Vertrag als solcher, dem wird die Wirksamkeit versagt, er ist nicht nichtig. Es gibt nur keine Zusatznorm wie den 125 bei den Formproblemen, die man mitzitiert, sondern die Nichtigkeit steht direkt schon im 138 Absatz 1 drin. Schließlich hatten wir noch ein paar technische Vorschriften gesehen, hatten gesehen, wenn ein Teil eines Geschäftsfeld fällt im Zweifel, anders als im AGB-Recht, auch der ganze Teil. Wir hatten gesehen, wenn da was nichtig ist, ich es aber unter inzwischen weniger problematischen Rahmenbedingungen bestätige, dann kann das Geschäft als von Anfang an wirksam gelten. Wir hatten zum Schluss gesehen, wenn es gewissermaßen nur eine Erklärung ist, die da rechtlich problematisch ist und die so nicht funktioniert, dann kann es sein, dass ich vielleicht der großen Erklärung einen kleinen zulässigen Teilgehalt entnehme und mit diesem Teilgehalt dann vielleicht weiterkomme, weil der dann von den Voraussetzungen her durchgeht. Und das nennt man eine Umdeutung. Auch da dürfen Sie die Hausnummer wissen, den Paragraf 140. Und das funktioniert. Und da ist jeder auch da glücklich, wenn Sie die Hausnummer kennen. Diese Normen werden wir immer wieder mal in Fällen mit einbauen, werde ich ihn mit einbauen. Dazu mache ich Ihnen jetzt keinen großen Fall, sondern werde ich eher so mal en passant einweben. Auch deswegen, weil ich zum Beginn der nächsten Einheit mit Ihnen in einen sehr fallträchtigen neuen Bereich einsteigen möchte, nämlich das Minderjährigkeitsrecht. Wir sind bisher immer davon ausgegangen, dass alle volljährig sind, die am Rechtsverkehr teilnehmen, weil ich Ihnen diese Problemfacette noch ersparen wollte. Aber Bestandteil des BGB AT ist auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn da jemand handelt, der vielleicht irgendwie 13 Jahre ist und dem die Eltern manches, aber nicht alles erlaubt haben und wir uns fragen, was bedeutet das eigentlich rechtlich, wenn so jemand anfängt, über Kleinanzeigen Dinge zu handeln oder im Supermarkt Süßigkeiten einzukaufen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns an. Das werden wir nicht in einem Termin schaffen, sondern ich denke, wir werden mindestens 2, wenn nicht sogar 3 dafür brauchen. Da machen wir dann verstärkt Fälle. Das ist auch verstärkt klausurrelevant. Es freut mich, wenn Sie bis dahin wieder mit dabei sind. Ich wiederhole mich. Sie dürfen auch gerne anderen Menschen sagen, dass es diese Online-Vorlesung gibt. Wenn Sie was zu kritisieren haben, was Sie gar nicht so gut finden, sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich bin dafür da und ich bin kritikfähig, hoffe ich jedenfalls. Martin.Flies@businessschool-berlin.de. Bis zur nächsten Einheit wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.